Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen. In einer Woche ist die Saison vorbei und wir wollen noch einmal draufblicken. Wir wollen draufblicken auf den Dreijahresplan, auf das Ergebnis des Dreijahresplans, auf eine Saison, die am Ende auf Platz 9 geendet ist. Und ja, meine Stimme klingt euphorisch, weil ich es einfach bin. Es war so eine geile Saison. Und was das Schönste an der Saison war und was vielleicht nicht ganz so gut lief, das besprechen wir heute. Wir sind eine große Runde. Dürft ihr euch da freuen, setzt euch hin, nehmt euch ein Kaltgetränk. Es wird ein bisschen dauern. Wir haben uns hier kein Zeitlimit gesetzt. Das heißt, am besten nehmt ihr euch den Rest des Tages nichts mehr vor und lauscht dem, was wir so Glorreiches über die Saison, die ja ebenso glorreich gewesen ist, sagen können. Mein Name ist Tobi und jetzt mache ich es mal alphabetisch. Hoffentlich kriege ich das hin. Alex ist wieder mit dabei. Unser VNW-Porttrainer Alexander Kiene. Heute mal wieder dabei. Alex, ich grüße dich.
Ja, hallo zusammen in die Runde. Ich freue mich auf die Saisonanalyse und vor allem auch mit euch zu diskutieren, was war und wie es weitergeht.
Ja, aber diskutieren. Ich denke, wir werden alle sehr zufrieden sein. Da werden wir hier unisono ein Lobesgesang anstimmen, vor allem mit André. Hallo André.
Einen wunderschönen guten Tag. Ja, tatsächlich, ich freue mich komplett auf die Sendung und ich möchte direkt ein Zitat am Anfang bringen, und zwar von dem großen Lyriker Apache 207. Leicht verfremdet, Hannover 96 wie ein Komet, der dreimal einschlägt. Der Dreijahresplan gefällt mir gut.
Wundervoll, das war fast der beste Einstieg, den man hätte haben können. Und da legt bestimmt noch jemand einen drauf, nämlich der Max. Hallo Max.
Ja, mal in die Runde. Und ich glaube, ich werde nicht drauflegen, weil ich diese sarkastische, ironische Euphorie nicht teilen kann, weil der Dreijahresplan natürlich gescheitert ist. Und das sollte eigentlich niemanden hier und auch keinen bei den Zuhörern wirklich zufriedenstellen.
Nils, da hat er dich angesprochen. Herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du da bist. Und du bist wahrscheinlich ähnlich wie Max nicht ganz zufrieden.
Guten Tag, ja, ich werde in dieser Sendung versuchen, die Sprachlosigkeit über die Saison und die Mannschaft zu verlieren.
Das klingt nicht gut. Olaf, du bist auch dabei, schön, da freue ich mich drüber. Im Quick and Dirty gab es leider in der Rückrunde, ich sag mal, nicht so ganz viele Siege zu feiern. Aber bist du vielleicht noch trotzdem zufrieden mit der Saison?
Also ich bin erstmal zufrieden und froh, hallo zusammen und hallo in die Runde, dass ich das Quick and Dirty machen durfte seit Beginn der Rückrunde. Ich bin, ja, ich hätte mich eigentlich gerne hier hingesetzt, noch leicht angeschickert vom erfolgreichen Dreijahresplan, dem Aufstieg, der Rückkehr in die erste Bundesliga, aber so ist es nicht gekommen und ja, ich bin zum Teil ratlos, aber ich denke, ich werde mir von euch mal ein paar Expertenmeinungen auch hier einholen, warum das denn alles so eigentlich gar nicht funktionieren konnte und wie man es hoffentlich besser machen kann.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also wie gesagt, Dreijahresplan wurde ausgerufen. Wir waren in Jahr 3 von 3 im Dreijahresplan. Es sollte also der Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga gelingen. Am Ende sind wir knapp gescheitert. Also klar, Tabellenplatz 9 klingt jetzt erstmal, boah, so knapp war es dann nicht. Aber wir müssen ehrlicherweise sagen, bis zum vorletzten Spieltag waren wir noch mittendrin im Aufstiegsrennen. Also war es dann doch knapp und hätte ja auch klappen können. Ja, hat es aber nicht. Und jetzt wollen wir gucken, woran hat es gelegen? Schauen wir als erstes mal auf den Sommer. Also, 2 Jahre Leitl waren vorbei. André, ich erinnere mich daran, dass wir schon in der ersten Saison, nachdem wir anfänglich ja eigentlich zufrieden gewesen sind, dass die 500.000 Euro für Stefan Leitl gut investiertes Geld sind, dann doch die ein oder anderen Zweifel aufgekommen sind. Und jetzt war Sommer 2024, Hannover 96 wollte es endlich schaffen, André. Dann kam der Transfersommer. Ja, wie hast du ihn empfunden?
Ja, also ich habe tatsächlich seit Leitl jeden Transfersommer relativ gleich empfunden, nämlich als großes Fragezeichen am Ende und als viel zu lang dauernd und als viel zu wenig Qualität anbringend. Dann hatte ich aber das große Glück, in einem Podcast dabei sein zu dürfen, wo mir dann erzählt wurde, was für großartige Starspieler jedes Mal geholt worden sind. Ob das ein Besuschkow war oder jetzt ein Rochelt, ist dann ja auch egal. Und dem man ja einfach nur so 3-4 Spiele Zeit geben muss, damit die ihr komplettes Potenzial entfalten und uns sonst wohin schießen. Nein, ich bleibe dabei. Du hast gerade mit Leitl angesprochen, aber letztendlich ist es ja genauso auch Mann. Unter dieser Konstellation hat sich die Qualität des Kaders von Jahr zu Jahr deutlich verschlechtert, so auch leider in diesem Jahr.
Okay, du hast einen Transfer schon angesprochen, Jannik Rochelt. Jannik Rochelt mit einer herausragenden Saison bei der SV Elversberg, dort der Unterschiedsspieler für uns dann auch als solcher eben geholt. Alex, Rochelt, nur eine Personalie aus dem Sommer, nachvollziehbarer Transfer und ich glaube sogar, dass in der Branche aufgehorcht wurde, dass 96 den bekommen hat.
Ja, absolut. Aber es war in den vergangenen Jahren ja häufiger so, dass Spieler auch zu 96 gekommen sind, wo man eine Fantasie hatte, weil sie ja entweder in der Vergangenheit auch schon gezeigt haben, dass sie Qualität besitzen oder dass sie ja Talent haben und ja, das in Hannover entwickelt werden sollte. Aber am Ende hat es ja in einigen Personalien leider nicht so funktioniert, diese Spieler auf dem Platz dann so zu formen und so zu entwickeln, dass das erfolgsbringend für 96 gewesen ist. Von daher denke ich, ist das eine, natürlich auch das Potenzial der Spieler zu entfalten. Dazu sind sie selber gefordert, dazu ist aber auch natürlich das Trainerteam gefordert. Und auf der anderen Seite, finde ich, ja, hängt es auch sehr viel mit der Struktur des Kaders zusammen. Ob die Spieler zueinander matchen, ob die Abstimmung, das Personal einfach zueinander passt. Und da kommen wir vielleicht später noch zu, sehe ich definitiv in der Kaderstruktur Defizite, auch in der Hierarchie, in allen Attributen, die so ein Kader benötigt. Und deshalb haben diese Spieler dann auch nicht so funktioniert, wie sich das sicherlich 96 vorgestellt hat.
Max, Rochelt, also die Idee war gut. Alex sprach halt schon die Kaderstruktur an. Um ihn herum wurde im Mittelfeld auch weiter, eingekauft kann ich gar nicht sagen, ausgeliehen. Junjun Lee zum Beispiel, ein Leihspieler von FC Bayern München, in der Saison davor eine gute Performance beim Absteiger Wien Wiesbaden. Wie hast du den Transfer beurteilt? Erstmal im Sommer. Also warst du auch der Meinung, ja, super, das hat Potenzial, wir haben eine Kaufoption, das kann was werden. Lass mal Rochelt und Lee zusammen machen oder warst du da skeptisch?
Ja, zunächst einmal zu Jannik Rochelt, das ist natürlich immer die Sache von Anspruch und Wirklichkeit. Ich meine, wir sprechen bei Rochelt von dem teuersten Transfer der letzten 6 Jahre, seit dem Neuzugang von Marvin Ducksch damals, 1920. Und ich glaube, dass das mit Rochelt das Problem gewesen ist, dass es ein klassisches Missprofiling gewesen ist, würde ich beschreiben. Weil was dieser Kader gebraucht hat aus der vorherigen Saison, war Spieler, die stark im 1 gegen 1 sind, die hohe individuelle Qualität haben, selber Chancen zu kreieren. Das hast du mit Rochelt nicht bekommen. Mit Rochelt hast du einen Spieler bekommen, der zwar viele Gegenspieler binden kann, weil er ohne den Ball sehr dynamisch agiert hat, aber mit dem Ball selbst wirklich sehr limitiert war. Mit Junjun Lee hat man einen Spieler aus Wiesbaden bekommen, der ebenfalls so ein Halbraum-Zehner gewesen ist, der sich viel abkippen lässt, viel den Ball nimmt und viel aufdreht. Aber eigentlich hätte man früher erkennen müssen, dass da immer noch ein Flügelspieler fehlt, der dir wirklich auch selber die Chancen kreieren kann. Und so dachte ich eigentlich irrtümlicherweise, dass Rochelt und Lee ausreichen würde, um eben Kreativität und Stärke im 1 gegen 1 mitzubringen. Und ja, wie wir heute gesehen haben, hat das wohl insgesamt nicht ganz ausgereicht.
Insgesamt nicht ganz ausgereicht. Im Sturm hat man dann auch nachgelegt, Nils. Es wurde Jessic Ngangkamp verpflichtet, auch auf Leihbasis, abgebender Verein Eintracht Frankfurt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich war zufrieden, als ich Jessic hier gesehen habe. Wie ging es dir?
Also ich finde, dass schon der Transfersommer die fehlende Ernsthaftigkeit hinsichtlich des 3-Jahres-Plans gezeigt hat. Ich habe mir das mal angeguckt, wir haben da 7 Millionen Euro eingenommen, 2 Millionen ausgegeben so ungefähr. Wenn man aufsteigen möchte, muss man Geld investieren, muss man vor allem nicht in junge Stürmer investieren, bei denen es klappen könnte, sondern du brauchst Stürmer, die dir Tore schießen. Das hat der Hamburger Sportverein diese Saison gezeigt, die haben gar nicht gemerkt, dass der Glatzel über die Hälfte der Saison verletzt war, weil der Selke den Sturm da auseinandergenommen hat allein. Und bei aller Euphorie und Sympathie für Trisoldi, er hat gezeigt, er ist dieser tragende Stürmer nicht, zumindest in der jetzigen Phase seiner Entwicklung nicht. Und dann einen zweiten Stürmer dazu zu holen, der nicht viel älter ist, der es in Frankfurt auch noch nicht wirklich gezeigt hat, ist so ein, das kann funktionieren, ist günstig, aber mir war eigentlich schon im Sommer klar, dass wir mit dem Aufstieg nichts zu tun haben werden, weil da jegliche Ernsthaftigkeit seitens der Geschäftsführung, der damals noch Geschäftsführung zumindest, aber der Gesellschafter gefehlt hat. Und das hat sich ja auch in die zweite Mannschaft fortgesetzt. Das war so gut gewollt, aber schlecht gemacht, war für mich der Transfersommer. Ich sehe die Rochelt-Verpflichtung nicht so kritisch, weil wenn du den Spieler zu dem Zeitpunkt kriegen kannst, musst du ihn holen. Aber da bin ich dann bei Alex und bei Max, dann muss man die Mannschaft und die Spielweise auch entsprechend darauf anpassen, dass diese Spieler funktionieren können, wenn das deine Schlüsselspieler sind. Und du hast nicht den Kader, dass du jedem Spieler gerecht werden musst, sondern du musst die guten Spieler noch besser machen, damit sie die anderen mitziehen können.
Klingt erstmal so einen kleinen vernichtenden Urteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber André, einen Lichtblick hatten wir dann doch, Josh Knight. Also Josh Knight ist verpflichtet worden aus der dritten englischen Liga für die Verteidigung. Da gab es jetzt erstmal nicht viel dran aussetzen, oder hast du da auch ein Haar an der Suppe?
Das kann ja nur jemand sagen, der Josh Knight nicht in Bielefeld 3 Meter von sich weggesehen hat. Also wirklich, Josh Knight wurde geholt als Ergänzungsspieler und diese Rolle hat er mehr als gut ausgeführt. Und dass er am Ende die tragende Säule wurde und sogar Torgefahr ausgestrahlt hat, ist ein großes Glück. Gefällt mir auch herausragend gut. Das war aber niemals der Plan, sondern das war eine glückliche Fügung des Schicksals. Ich wollte aber noch mal ganz kurz auf die Diskussion Transferfenster eingehen und die nicht vorhandene Ernsthaftigkeit. Ich denke, das ist ein ziemlich zutreffender Begriff, denn wir haben ja, also jetzt fernab von der Roche-Diskussion, wir haben ja tatsächlich ein Tordefizit. Und zwar hatten wir das schon in der Saison 23/24, aber genauso auch in dieser Saison. In der Saison 23/24 haben wir einen Spieler gehen lassen und ich will gar nicht bewerten, ob zu Recht oder zu Unrecht oder was auch immer, der hat 11 Tore für uns geschossen, nämlich Cedric Teuchert. Und diese 11 Tore haben wir nicht ersetzt bekommen. In der letzten Saison hatten wir mit Vogelsammer, Nielsen, Tresoldi 3 Stürmer, die alle 7 bzw. 8 Tore geschossen haben. Das ist ja per se in Ordnung, solange man eben einen hat, der eben darüber deutlich produziert. In dieser Saison hat Tresoldi seine Torquote gehalten mit 7 Toren, aber danach kommt gar nichts. Also das heißt, dann kam in Gangkamp, glaube ich, mit 4 Toren als Zweiter. Und wir wissen ja, aufgrund seiner schweren Verletzung konnte er danach nicht mehr nachlegen. Aber ein Vogelsammer hatte insgesamt 3 Treffer. Ein Havard Nielsen hatte, glaube ich, 2 Treffer. Und damit haben wir auch schon alles zu Ende im Prinzip debattiert. Egal, wen du holst und egal, welche Spieler du leihst oder kaufst oder was auch immer, ohne diesen Spieler, den Nils gerade völlig zu Recht angesprochen hat, der, und ich will nicht wieder mit meinem 15-Tore-Mann ankommen, aber der dir Tore garantiert, brauchst du das Wort Aufstieg oder oben mitspielen gar nicht erst denken. Und dass wir das nicht gemacht haben, wiederholt nicht. Und die Kritik haben wir auch damals schon. Ich erinnere mich an Alex, der auch was von Achse erzählt hat und vorne jemand muss Tore machen. Dass wir das wieder nicht geschafft haben, das dritte Jahr in Folge, zeigt tatsächlich die mangelnde Ambition und damit auch die Wertlosigkeit eines ausrufenden Dreijahresvertrages, sage ich schon, eines Dreijahresplanes. Ein Plan kann ja nur dann wirklich funktionieren, wenn man den auch durchführt. Und ohne einen Stürmer ist es kein Plan, das ist Hilflosigkeit.
Okay, deutliche Worte von André Olaf, aber zumindest wurde eine große Baustelle im Kader versucht zu schließen. Wenn auch erst im Laufe der Saison, nämlich dann genau zum Spiel bei Fortuna Düsseldorf. Wir haben Derek Höhn abgegeben, der wurde nicht ersetzt und dann kam vom polnischen Meister, stimmt nicht ganz, weil er erst nach Praga transferiert worden, nach Portugal kam dann Bartek Dorik genau zum Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Also der erhoffte Linksverteidiger, endlich im Kader eine große Lücke geschlossen, vermeintlich.
Ja, natürlich nicht. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Also wir haben vor allen Dingen auch nicht nur Derek Köhn abgegeben, wir haben auch Bright LMB abgegeben. Das ist, wir haben eben über die Stürmer gesprochen und Nils und André haben zu Recht gesagt, ja, Nils ganz besonders. Also wir haben zwar viel Geld eingenommen, aber wir haben wenig Geld ausgegeben. Rochel war übrigens der einzige Spieler, für den wir überhaupt was bezahlt haben. Der Rest kam ablösefrei oder eben als Laie. Das hätte uns schon nachträglich stimmen müssen. Und ja, ich sag mal so, ansonsten, du hast Dovik angesprochen, vielversprechend erstmal. Allerdings hat das nun überhaupt nicht funktioniert. Und wir hatten vor allen Dingen auch kein Backup für den neuen Linksverteidiger. Und,
Olaf, sei mir nicht böse, warum vielversprechend?
Also nach dem, was ich so da von dem Spieler gelesen und gehört habe, fand ich das zumindest so vielversprechend, dass ich gesagt habe, es reicht für die zweite Liga.
Und genau da, ich will das nicht disput, aber genau da, finde ich, machen wir jedes Mal aber auch einen großen Fehler. Wir reden uns oder saufen uns diese ganzen Pappnasen echt schön und das ärgert mich. Der Vidovic ist gekommen, weil wir RMB genau dorthin geschickt haben. Der war dort über. Deswegen haben wir den bekommen. Der war einfach über. So, wir haben den nicht bekommen, weil wir den gescoutet haben und gemeint haben, der hat das Profil, was wir brauchen an der Stelle und in ganz Europa finden wir keinen besseren Spieler. Nein, das war einfach nur der Abfall von dem Transfer, da haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir halt den. Also es tut mir leid, da steckt überhaupt keinerlei Plan, Idee, Taktik oder sonst was, der war einfach über.
Auch das wieder ein vernichtendes Urteil.
Ja. Ja, in der Tat. Gut, dann nehme ich das wieder zurück und sage, es war
nicht. Nein, musst du doch gar nicht.
Aber es hätte, vielleicht auch besser laufen können, wenn wir auf der linken Seite ein bisschen mehr Druck gehabt hätten auf den vermeintlichen Stammspieler. Und das hatten wir leider nicht. Wir kennen die Geschichte ja von Eze alle. Und es hat sich gezeigt, nicht nur Eze, auch jemand wie Yannick Rocholt oder auch Josh Knight, ihr habt über ihn schon gesprochen, dass die Spieler dann auch einfach Zeit brauchen, um sich einzufinden in so eine Mannschaft. Und wenn dann natürlich zwischendurch noch Trainerwechsel kommen, dann wird das nochmal alles anders, aber darüber sprechen wir ja sicherlich auch noch. Und ja, vielversprechend war der Transfersommer jetzt nicht so für mich, also verhalten optimistisch war ich, aber das bin ich sowieso jedes Jahr, egal was passiert. Das muss in der Natur der Sache liegen, wenn man 96-Fan ist. Insofern, aber es hätte uns eigentlich Angst machen müssen, dass wir nicht genug Geld in die Hand genommen haben, um eben dieses dritte Jahr, wo ja dann eigentlich der Aufstieg hätte folgen sollen, dass wir das so nicht mit Geld angegangen sind. Und ich bin da auch immer der Meinung, man muss Geld in die Hand nehmen, das hat Nils schon wunderbar gesagt, um halt was zu erreichen. Und das haben andere Mannschaften gemacht und wir nicht.
Okay, klar, das stimmt. Ich meine, am Ende werden wir dann nochmal drüber sprechen, ne, welche Mannschaften da Geld in die Hand genommen haben und welche nicht und wo die gelandet sind. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, die Situation um Brainhost 24/7, die nicht viel Geld bezahlt haben für ihr Hauptsponsoring. Da sind große Verluste entstanden, die ausgeglichen werden mussten. Kann man vielleicht nachvollziehen.
Wer hätte damit rechnen können?
Ist nur schwierig. Ja, warte. Ist nur schwierig, wenn du dann wirklich in Jahr 3 bist des Dreijahresplans. Olaf, ganz kurz, ich mach's mit allen anderen auch. Dein Transfer des Sommers, beste Transfer?
Oh, Josh Knight.
Gut, schlechteste?
Ja, Vidovic.
Okay, Gesamtnote für dieses Transferfenster?
4+.
4+, okay. André, das Gleiche. Bester, schlechtester und Note.
Bester Transfer aus meiner Sicht, Louis Schaubs Abgang. Hat viel Platz im Gehaltsgefüge gebracht. Zugang tatsächlich, es tut mir leid, also wenn das mein Furies ich hören würde, ich glaube, ich würde richtig Schläge kriegen.
Ja.
Bester Zugang, Josh Knight, ganz klar für mich, weil er über den Erwartungen performt hat.
Okay. Schlechtester?
Schlechtester Transfer, Rabbi Matondo.
Nee, wir sind im Sommer.
Achso, ich dachte generell, okay.
Nein.
Dann gehe ich auf einen Gangkamp.
Gut.
Und zwar Note. Nicht, weil ich den nicht mag, sondern weil er seine Tore nicht geschossen hat, die wir gebraucht hätten. Note insgesamt für den Sommer, zum Zeitpunkt des Sommers, eine 4. Rückwirkend betrachtet eine 5, weil im Winter nicht nachgelegt wurde.
Gut, also eine 4, weil wir sind im Sommer. Nils, bester Transfer, schlechtester Transfer, Note.
Aus Sicht des Sommers oder aus Sicht von heute?
Aus Sicht des Sommers. Also, Moment. Ja, wir sind im Sommer, also mach ruhig Sicht mit August der Erfahrung. 24. Nee, mach aus der Erfahrung auch aus Mai 25.
Aus Mai 25.
Dann ist, bei mir.
Dann ist der beste Transfer Josh Knight im Sommer, weil der über den Erwartungen gespielt hat. Der mit Abstand schlechteste Transfer ist für mich Kenneth Schmidt.
Aber noch im Sommer.
Ist der im Winter gekommen?
Der ist im Winter gekommen. Im Sommer hat es nicht geklappt. Man war im Sommer schon dran, aber da hat es nicht geklappt.
Ja, dann würde ich auch sagen Gangkamm, weil nee, nicht im aus Sicht Mai 25 in Gang kam, weil der die Tore nicht gemacht hat, die er bringen sollte. Der hat die Erwartung absolut nicht erfüllt. Transfersommer für mich eine 5.
Eine 5, Max. Das Gleiche.
Ja, ich denke, bester Spieler, an Josh Knight geht nichts vorbei. Einfach eben, wie beschrieben, die Erwartungen natürlich übertroffen wurden. Und schlechtester muss ich im Kontext von Anspruch und Wirklichkeit Yannick Rocholt sagen, weil 1,5 Millionen zahlst du und du hast ja scheinbar als Hannover 96 kein Geld, wenn das so eine teuerste Ablösesumme der letzten 6 Jahre ist. Und dafür hat Yannick Rocholt alles andere als den Unterschied in diesem Kader gemacht.
Und die Note?
Note 4.
Alex, das Gleiche. Bester Transfer, schlechtester Transfer im Sommer und die Gesamtnote für den Transfersommer.
Ja, bester Transfer gemessen an dem, was er dann wirklich überdurchschnittlich gezeigt hat, wurde gerade schon gesagt, Josh Knight, finde ich, hat die Erwartungen übertroffen. Auch von der ganzen Mentalität, muss ich sagen, wirklich gut. Und schwächster Transfer oder das, was einfach überhaupt nicht aufgegangen ist, ist gerade auch schon erwähnt worden, ist Dovlik aus Polen. Ich sagt natürlich auch, und da warne ich auch immer dabei, so Vergleiche zu machen. Also wenn jemand, da kommen wir vielleicht später auch noch dazu, wenn es um den Stürmerneuzugang geht, wenn jemand in einer anderen ausländischen Liga gut performt hat, dann heißt das noch nicht, dass er in der deutschen zweiten Bundesliga funktionieren muss. Weil natürlich auch der Vergleich polnische Extraklasa, zweite deutsche Bundesliga, ist schon mal erstens zu beachten. Zweitens ein Spieler, der sich auch erstmal adaptieren muss, sprachlich, kulturell. Die Erfahrung habe ich selber in Österreich gemacht mit ausländischen Spielern. Das ist immer nicht so ganz einfach. Und drittens muss immer dieses Gesamtkonstrukt passen. Auch die Spieler müssen zueinander passen. Und da muss man sagen, hat jetzt in diesem Fall Dovic nicht die Erwartung erfüllt und deswegen schwächster Transfer. Zumal Derek Köhn nie ersetzt wurde, bis heute nicht. Transfer-Sommer würde ich mit ausreichend betiteln.
Okay, danke. Für mich auch der beste Transfer, Josh Knight. Rückblickend gesehen der schlechteste für mich auch, Bartek Dorvik, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Zeiten, wo Andreas Krajewski uns ein Andrzej Kobylanski aus dem Nachbarland mitgebracht hat, sind eben vorbei. Und deswegen bin ich da auch kritisch und werde das auch, wenn wir dann nochmal drauf blicken, in Bezug auf den neuen Stürmer sagen. Und die Gesamtnote für mich auch eine 4, muss ich ehrlicherweise sagen. Da war schon ein bisschen Euphorie weg. Es waren viele Wetten, die nicht aufgegangen sind. Und am Ende wissen wir, wie es ausgegangen sind. So viel dazu, damit der erste Teil abgeschlossen und wir kommen gleich wieder nach einer kurzen Pause.
Er war der größte Fußballer seiner Zeit und der tragischste. Diego Maradona, der kam als Erlöser nach Neapel und landete in den Fängen der Camorra. Drogen, manipulierte Dopingproben, Wettbetrug, Mafia-Verbindung. Der Fall Diego Maradona ist kein Sportdrama, er ist ein Kriminalfall. Und in dieser Folge von Tatort Sport erzählen wir die Geschichte dieses Fußballgottes, der zur Ware wurde. Und wir fragen uns, hätte es für ihn jemals ein Entkommen geben können?
Tatort Sport.
Ja, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück. Also Transfersommer für alle nicht wirklich befriedigend. So sind wir dann in die Saison reingestartet. Und André, du hast noch eine kurze Frage.
Genau, gestattet mir die Frage. Und zwar, einige von euch haben ja die 4 als Note gegeben. Jetzt wisst ihr ja mein berufliches Umfeld. Das heißt, das bedeutet ausreichend. Tobi, du als Letzter, der die 4 gegeben hat. Glaubst du, dass nach dem Transfersommer mit dem Kader oder den Spielern, die vorher schon da waren, also mit den Verstärkungen und Neuzugängen, 4 ausreichen, dass man den 3-Jahres-Plan mit diesem Kader hätte trotzdem schaffen können und um die Plätze 1-3, 3 zähle ich jetzt dazu, hätte mitspielen können oder war es von vornherein nicht möglich?
Wenn es von vornherein nicht möglich gewesen wäre, hätte ich ein mangelhaftes oder ungenügend geben müssen. So, dass ich ausreichend gesagt habe, bedeutet von vornherein und ganz automatisch, dass ich der Meinung gewesen bin, wenn diese Wetten aufgehen, und es waren interessante Ideen dabei, ich will auch bei Alex bleiben und sagen, naja gut, vielleicht die Ausgewogenheit des Kaders, Homogenität, Struktur, keine Führungsspieler bekommen so richtig, Leute zu Führungsspielern gemacht, die vielleicht keine sind oder nur für sich selber Führungsspieler sind, aber nicht für das gesamte Team, ist es kritisch zu bewerten. Aber zumindest war es so, dass ich gesagt hätte, okay, wenn es aufgeht und wenn es eine Saison wird, wo nichts groß passiert, kann das reichen, ja.
Und vor allem hat man sich ja bei den Anlagen von Jessica Nkankam oder Trisoldi ja erhofft, mindestens 15 Tore von mindestens einem. Und ich glaube, dass das auch in der Kaderplanung so bewertet wurde, dass man gedacht hat, okay, mit dem Kader können wir tatsächlich wettbewerbsfähig sein. Und ausreichend in dem Kontext, dass es ausgerechnet hat für eine Saison, die absolut im Rahmen von einem durchschnittlichen Hannover 96 ist.
Ja, das ist also nichts Dolles, aber auch nicht weltbewegend schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Und so ein bisschen aus der Not geboren, aber mit ein paar interessanten Ideen, wie ich schon finde. Aber wenn du diese Ideen dann hast, dann musst du eben auch so spielen lassen. Und ich erinnere mich an die Hinrunde. Und ich erinnere mich, dass wir hier oft zusammensaßen, Alex, auch mit dir. Und wir immer wieder gesagt haben, für uns müssen doch bitte Trisoldi und Nkankam immer irgendwie zusammenspielen. Und leider ist häufig entweder ein Nielsen, ja meist Nielsen, ein Nielsen mit dabei gewesen, aber dieses Duo Nkankam und Trisoldi konnte sich nicht einspielen. Für mich ein Kardinalsfehler im Hinblick auf die Saison. Alex, was meinst du?
Ja, man muss das so ein bisschen differenzieren. Also erstmal bei Stefan Leitl weißt du, was du bekommst. Das sieht man jetzt ja auch aktuell bei Hertha BSC. Er ist ein Trainer, der ja für eine defensive Stabilität steht. 96 hatte die beste Abwehr ja auch. Er hat da schon auch eine Struktur hinbekommen, auch im Pressing. Das war alles in Ordnung. Aber ja, Kreativität im Ballbesitz, auch Zielstrebigkeit nach vorne, ja, diese offensive Ausrichtung, diese Idee nach vorne, die hat gefehlt. Und das ist so das eine. Es war ja auch nicht attraktiv. Und von daher, ja, war dieser Impuls ein Stück weit im Winter vielleicht auch nachvollziehbar. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch um die Spieler, die natürlich diese Leute in Szene setzen sollen. Und wir haben ja vorhin auch gesagt, es gab Enttäuschungen auf den Seiten, über links ging wenig, über rechts hat auch, finde ich, was die Flanken und Passqualität im letzten Drittel betrifft, hat es auch gefehlt. Aus dem Mittelfeld gab es zu wenig Kreativität, Spieler, die einfach dann entscheidende Situationen kreieren können. Und deshalb ist am Ende das bei rausgekommen, dass 96, was die Offensive betrifft, einfach zu wenig Tore erzielt hat und nur, glaube ich, 4 Teams schlechter waren. Und das andere ist, und das ist vielleicht noch so der letzte Punkt, es gab unglaublich viele Personalwechsel, schon bei Stefan, auch dann anschließend bei Breite, da kommen wir später noch zu. Und ich bleibe dabei, es muss immer ein Grundgerüst an 8, 9 Spielern geben, die jede Woche auf dem Platz sind, wo sich Automatismen ergeben, wo eine Struktur sich erarbeitet wird und die Abstimmung einfach auch passt. Und Stefan hat schon sehr viel gewechselt vorne, das ist dann fortgesetzt worden und so hat sich eigentlich nie dieses Grundgerüst gebildet und auch ein Vertrauen vom einen zum anderen und auch das Selbstvertrauen von jedem einzelnen Spieler. Und deswegen ist das aus meiner Sicht eben nicht gut genug gewesen.
Nicht gut genug gewesen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass in der Hinrunde vieles auch ganz okay gewesen ist. Wir waren zu Hause wirklich eine Macht. Ich erinnere mich daran, es waren zwar oft knappe Spiele, aber am Ende hat 96 zu Hause in der Hinrunde wirklich überzeugt. Da konnte kommen, wer wollte. 96 ging in der Regel als Sieger vom Platz. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wir standen dann auch im Verlauf der Hinrunde, klar, da gab es auch eine Länderspielpause für 3 Wochen, auf Platz 1. Also es war nicht alles so schlecht, Max, oder?
Ja, gut. In der Hinrunde gab es 2 Spiele, die für mich besonders exemplarisch für einen kleinen Stimmungswechsel innerhalb der Mannschaft oder innerhalb der Verständnis, welche Ziele man erreichen möchte, habe ich das Gefühl bekommen. Aber dazu kommen wir ja später mehr. Aber ja, die Hinrunde war insgesamt okay bis gut. Wir hatten lange Serien. Wir hatten teilweise eine Serie von 3 Siegen hintereinander. Wir hatten teilweise dann auch eine Serie von 3 Spielen mit nur einem Punkt. Aber insgesamt war es eine Hinrunde, auf die man hätte aufbauen können, um sich im Winter so nachhaltig zu verstärken, dass man sich erstens einen Schlüsselspieler in der Offensive holt, der das Spiel nochmal verändern kann, und zweitens nochmal einen weiteren Spieler für die Defensive, weil man gemerkt hat, dass es bei anderen Spielern, von denen man mehr erwartet hat, eben nicht mehr ausreicht.
Aber darf ich da direkt mal drauf?
Ja, darfst du.
Ja. Also das ist ja schon Verklärung. Also, ja, wir waren heimstark, weil wir 6 Heimspiele in Folge gewonnen haben. Okay, das ist natürlich auch ganz, ganz toll und gut. Da muss man aber fairerweise wirklich drunter sagen, das war ein sehr glücklicher Sieg, was aber egal ist, gegen Hamburger SV, der dann nochmal natürlich viel überstrahlt hat. Will ich jetzt aber auch mal so stehen lassen, ist okay. Dann die 3 Siege in Folge, die du gesagt hast, ja, die gab es, das ist faktisch richtig, aber das war Schalke, dieses kuriose Magdeburg-Auswärtsspiel und Karlsruhe, ich erinnere mich an Elfmeter, 2-mal Video-Assistant-Referee, Karlsruhe 2-1 Heimsieg. So, das heißt, bis zu diesem Moment war alles noch in Ordnung, weil dieses Magdeburg-Spiel, das war der erste Auswärtssieg, die gesamte Statistik verwässert hat. Davor hatten wir kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Und dann kommt am 12. Spieltag bereits, wir sind Mitte November, kommt das Elversberg-Spiel. Und das Elversberg-Spiel zeigt, dass das Magdeburg-Auswärtsspiel die absolute Ausnahme war. Und wir haben in dem Moment sehen müssen, dass wir zu Hause punkten, ja, dass es aber so nicht reichen wird, weil wir auswärts nicht nachlegen. Und die Frage war jetzt, werden wir die Auswärtsschwäche lösen oder werden wir die Heimstärke einbüßen? Mhm. Und jedem war klar von der Qualität her, wir werden die Heimstärke einbüßen, weil da schon die knappen Spiele lagen. Und deswegen bin ich überhaupt nicht so positiv wie Max, der sagt, es war eigentlich alles ganz gut. Nein, es wurde etwas überstrahlt.
Nee, André, das hat er aber nicht gesagt. Er hat gesagt, es war eine okay bis gute.
Die Heimserie gut.
Ja, war sie auch. Also wir waren am 12. Spieltag, wo du es gesagt hast, sind wir als Tabellenführer nach Elversberg gefahren. Da haben wir natürlich 1-3 richtig massiv verloren, hatten auch keine Chance. Elversberg hat uns gezeigt, wie man gegen uns spielen muss.
Und an danach, der Stelle hätten wir Tabula Rasa machen müssen und gucken müssen,
das war ja deine Aussage,
wie
ja.
realistisch ist denn das an der Stelle? Und da hätten wir sehen müssen, dass unsere Heimserie, die super gut war und toll war, dass die durch ganz viele knappe Ergebnisse die Ausreißerserie gewesen ist. Und da hätte ein klar werden müssen, das werden wir nicht 34 Spieltage, davon die Hälfte zu Hause, wenn wir nicht durchziehen können. Okay. Und da hätte man sagen müssen, Moment, so werden wir den Dreijahresplan nicht umsetzen können. Und deswegen finde ich, ist diese Hinrunde tatsächlich ein bisschen zu gut gerade weggekommen.
Kann man so sehen. Du hast ja auch damals nach dem Elversberg-Spiel fast schon die, nicht fast schon, sondern den Rausschmiss von Leitl, oder respektive in der Retrospektive hast du gesagt, man hätte das nach Elversberg machen müssen. Da war man noch Tabellenführer. Ich glaube, das ist völlig utopisch. Ich würde das Spiel danach nehmen. Das er die erste Heimniederlage gegen Darmstadt 98. Die ist für mich mehr das Spiel, wo man es hätte machen müssen. Und wenn man dann natürlich guckt auf den Rest der Hinrunde, dann wurde es auch dünner, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Gut, in Köln noch das Unentschieden war okay. Ulm glücklich geschlagen nach 0-2 zu Hause, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann lief nicht mehr viel. In Fürth, bitte. Also da zu verlieren, das war für mich der Punkt, wo ich sagte, jetzt ist Schluss. Und dann das 0-0 gegen Hertha hat sich mehr gerettet, Nils, ja.
Also, wenn die Hinrunde ganz in Ordnung war, dann bitte ich das mit rüberzunehmen für die Bewertung der Rückrunde, die schlechter war von den Punkten. Ich habe das ja schon mal angesprochen. Was das aber auch gezeigt hat, wir haben nur knappe Spiele gehabt. Wir haben in zwei Spielen diese Saison mehr als 2 Tore geschossen. So. Und ich biete ein Gedankenexperiment an, was diesen Kader angeht, weil ich nicht glaube, dass schon nach den ersten Spielen 2-0 gegen Regensburg, wo man 30 Minuten gut spielt und den Rest da die Sonne sich auf den Kopf scheinen lässt, 0-0 gegen Münster, ein furchtbares Fußballspiel, wo wir froh sein können, dass das Ding dann in der Nachspielzeit noch an die Latte gegangen ist. Ein grausames Pokalspiel in Bielefeld, wo man sich wirklich chancenlos ergeben hat. Hamburg weiß bis heute nicht, wie die das verloren haben am dritten Spieltag. Das kann dir kein Hamburger erklären, inklusive der Mannschaft. Und das Gedankenexperiment, was ich anbieten möchte, um darauf zurückzukommen, ist, da hat der Trainer, das Trainerteam schon erkannt, dass die einzige Säule, die dieses Team hat, die defensive Stabilität ist, weil die nicht in der Lage sein werden, viele Tore zu schießen und damit hohe Rückstände zu egalisieren oder aufzuholen. Wir haben, glaube ich, mal 0-2 aufgeholt. Das war aber auch gegen Münster, glaube ich, dann in der Rückrunde so. Aber es war
von Anfang an... Das war auch zu Hause gegen Ulm, meine ich, waren wir auch
0-2. Ja, aber ja gut, aber sorry, das ist ja nun nicht... Das sind Spiele, die musst du gewinnen, wenn du aufsteigen möchtest. 2 Punkte gegen Münster ist viel zu wenig und 4 Punkte gegen Ulm ist auch zu wenig, wenn du da wirklich aufsteigen möchtest. Aber... Es war von Anfang an klar, dass diese defensive Stabilität, die später aufgelöst wurde für ein attraktiveres Spiel nach vorne, der einzige Anker war, den diese Mannschaft hatte, weil die Stürmer nicht funktioniert haben, vielleicht auch nicht eingespielt waren. Und das hat einfach schon gezeigt, dass wenn du aufsteigen möchtest, musst du das dir auf Peter Neururer Art ermauern. Anders hätte es nicht klappen können. Weil du hast in der ganzen Hinrunde, ich habe dir das mal aufgemacht, 2-2 gegen Köln, okay, das Fürth-Spiel, da war ich in Fürth, das war eine absolute Frechheit, da habe ich mir auch gedacht, das kann nicht sein. Und es waren nicht wenige Spiele, die wirklich schlecht waren. Du hast Darmstadt genannt, Münster war schlecht, Regensburg war vielleicht nicht viel, Elversberg war ein Offenbarungseid. Das Derby, der absolute Tiefpunkt, den sie da hingelegt haben. Ne? Also diese Mannschaft, der hat es, und auch letzten Endes muss ich auch sagen, wie die Paderborn auswärts verloren haben, verstehe ich auch nicht, weil sie eigentlich die bessere Mannschaft waren in dem Spiel. Was man aber sagen muss ist, und das kommt, da komme ich in der Bewertung später nochmal zu. Es war nicht nur ein Qualitätsproblem, ein Kaderproblem, es war auch ein Charakterproblem, was diese Mannschaft geprägt hat. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall an allen Ecken und gefehlt. Und das Einzige, was funktioniert hat über die ganze Saison, wir haben die beste Abwehr der Liga, ist die defensive Stabilität, ist die Abwehr, was aber auch an Ron-Robert Zieler liegt, wenn man ehrlich ist.
Okay, ich würde ergänzen, Olaf, Nils hat es gerade gut rausgearbeitet. Also nach vorne ging relativ wenig, wir waren nicht torgefährlich aus dem Spiel heraus, Leitl hat es erkannt, hat auf die defensive Stabilität gesetzt. Was aber wirklich funktioniert hat, und jetzt könnte man auch sagen, wenn man denn wollte, man hat das daraufhin ausgelegt, die Standardstärke. Wir waren unfassbar gefährlich, besonders nach eigenen Ecken.
Ich sage ja Neururer-Fußball.
Ja, ich wollte es ergänzen. Das hat auch was mit Neuro zu tun. Genau, Olaf. Oder das muss man da auch mal sagen.
Ja, gut, ich habe von dieser Euphorie bezüglich der Stärke bei Standards ja schon die ganze Saison lang nicht so viel gehalten, weil ich finde eigentlich, das gehört so ein bisschen zum Grundgerüst dazu. Und wenn man, wenn das das Einzige ist, was man hervorheben kann, dann zeigt sich am Ende auch, dass es nicht reicht, um irgendwas zu erreichen. Ja, defensive Stärke, okay, es wurde ja eben schon angesprochen. Wenn man sich aber nur darauf konzentriert, ich meine, man muss halt Spiele gewinnen und jetzt kommt das Phrasenschwein, indem man ein Tor mehr schießt, ist der Gegner und Tore schießen ist halt nun mal das, was man da tun muss. Und was mich also in der Hinrunde schon gewundert hat, ist, dass es Spiele gab, in denen 96 gut angefangen hat, also auch sehr euphorisch und engagiert angefangen hat, vielleicht, um dann zu sagen, okay, wir versuchen mal, das frühe Tor zu schießen und dann mauern wir das mal bis zum Ende hindurch. Das hat aber selten funktioniert. Und es fehlte so ein bisschen eine Konstanz, dass man mal 90 Minuten lang wirklich einfach ein Spiel dominant gestaltet und alles reinwirft, was man hat. Auch gerade dann ist es problematisch geworden, wenn es mal um was ging, nämlich tatsächlich sich mal oben ein bisschen mehr reinzusetzen in die Tabelle. Da wurde nämlich eigentlich immer, da hat man gemerkt, wie die Mannschaft mit Druck umgeht oder mit, naja, was heißt Druck? Also das muss für einen Profisportler kein großer Druck sein, aber so, ich weiß nicht, ob da die Mannschaft vom Trainer nicht genug zu motiviert wurde, hatte ich oft den Eindruck, aber man hat es nicht geschafft, dann mal wirklich das Herz in die Hand zu nehmen und zu sagen, so, wir tun jetzt alles dafür, um dieses Spiel zu gewinnen, damit wir eben, was weiß ich, morgen Dritter sind oder keine Ahnung.
Ja, also ich glaube auch, der Bruch war dann vielleicht tatsächlich als Tabellenführer nach Elversberg zu fahren, da so unterzugehen. Danach kam nicht mehr viel und wir wurden oft belächelt dafür, dass wir Stefan Leitl nach dem 0-0 gegen Hertha auf Platz 7 stehend mit 2 Punkten Rückstand auf Platz 2 ja rauszuschmeißen. Nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei, gute Entscheidung. Wie es dann weiterging und wie die Rückrunde verlaufen ist, vielleicht auch nochmal im Winter, das machen wir alles gleich, nach einer kurzen Pause.
Von da innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Da war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Deutschland ist Weltmeister.
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wie der Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück. Hinrunde also. Siebter, 2 Punkte Rückstand auf Platz 2. Stefan Leitl wird entlassen. Gibt es hier jemanden, der sagen möchte, dass das ein Fehler war? Dann möge er bitte jetzt reden oder für immer schweigen, André.
Ich halte das für einen extrem großen Fehler. Wir hätten Leitl, ich wiederhole mich gerne, viel, viel früher entlassen müssen, weil viel, viel früher jeder Mann hätte sehen müssen, dass die Art und Weise so nicht funktionieren wird. Und ihr hattet ja gerade eben eine ganz interessante Diskussion bezüglich der Standards aufgemacht. Oder beziehungsweise der Ecken. Standards sind ja auch Freistöße und Elfmeter. Aber man kann ja auch aus Statistiken, klar, ist immer Interpretation, viel rauslesen. Ich möchte eine Statistik tatsächlich mal reinbringen. Und zwar Freistöße, Ecken und so weiter werden ja meist hoch in die Mitte gespielt. Klar kann auch mal runterkommen, mit dem Fuß gespielt werden. Aber wir haben nur 10 Kopfballtore erzielt. Das heißt also, so bockstark mit zumindest direkten Flanken oder Eckstößen können wir nicht gewesen sein. Und ein weiterer erschreckender Fakt ist, wir haben 3 Elfmetertore erzielt. Damit gehören wir, außer Karlsruhe und Schalke, die damit schlechter dastanden mit 2, gehören wir zu den schlechtesten Teams in der gesamten zweiten Liga. Warum erwähne ich jetzt aber diesen Wert Elfmetertore? Naja, wann bekommt man denn einen Elfmeter? Wenn man sich spielerisch im Strafraum des Gegners aufhält. Und das zeigt einfach, dass wir viel zu wenig dort präsent waren, wo man am Ende die entscheidenden Momente in so einem Spiel setzt. Und diese Qualität war sichtbar für jeden, der die Spiele sieht, war sichtbar für jeden, der sich die Statistiken anguckt. Und ich verstehe nicht, warum wir so lange gewartet haben, weil wir haben mit dem Spiel gegen Hertha zu Hause, mit der schrecklichen Auswärtsniederlage in Fürth, dem glücklichen Ulm-Sieg, dem Unentschieden in Köln, das war auch sehr glücklich, und dieser verdammten Darmstadt-Niederlage so viele Punkte liegen lassen, dass du zwar sagst, wir waren nur 2 Punkte hinter Platz 2, aber die ganzen Mannschaften dazwischen waren alle vor uns. Wir waren 7. Da waren also 5 Mannschaften noch vor uns, die einen besseren Startvorteil quasi hatten. Und ich bleibe dabei, das reicht mir von hinten nicht. Und da war mir schon klar, das wird in der Rückrunde auch nichts mehr. Fernab, neuer Impuls und so weiter. Leitl hätte eher rausgeschmissen gehört.
Aber dann bist du eigentlich nicht der Meinung, dass seine rausschmissen Fehler war. Deswegen hast du dich da schön reingemogelt.
Zu dem Zeitpunkt ja, weil er hätte früher rausgeschmissen werden.
Hast dich trotzdem reingeschummelt, aber wer sich dann auch noch gemeldet hat, ist Nils. Nils wollte uns jetzt erklären, warum es ein Fehler war, Stefan Leitl rauszuschmissen.
Nein,
wollte auch nicht. Willst du dich auch reinmogeln?
Ich hatte eine Verständnisfrage. Meinst du nur den Umstand der Entlassung? Nicht, dass das danach gekommen ist.
Ich meine erstmal nur den Umstand der Entlassung.
Nee, dann war es kein Fehler.
Gut. Der Umstand der Entlassung, also kein Fehler für alle hier. Auch wenn sich André hier reingemogelt hat. So, und dann kam aber.
Tobi.
Für dich aber. Oh, Alex, ja.
Ja, ich bin ja nun Trainer, ne? seit mehr als 20 Jahren. Und ich will nur mal einen Ansatz oder auch einen Blick darauf werfen. Wenn man jetzt so eine Analyse der Hinrunde macht, und wir haben jetzt schon häufig das Gleiche gehört, wieder Thema Kaderstruktur, dann wäre für mich der Ansatz gewesen, aber nicht nur als Trainer oder aus Trainersicht, sondern auch, sagen wir mal, in der Management-Ebene. Ja, was hat jetzt funktioniert oder was fehlt uns? Und wenn ich Geld in die Hand genommen hätte im Winter, dann hätte ich es dafür investiert, dass ich eben noch, ja, vielleicht 2 Spieler dazugeholt hätte, die entsprechende Qualität angehoben hätten. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass einfach Unterschiedsspieler gefehlt haben. Auch Garanten für Erarbeiten von Torschancen für die Verwertung. Und deswegen hätte ich definitiv im Winter noch Spieler mit Qualität dazugeholt. Im offensiven Mittelfeld, Zehnerposition und definitiv auch noch einen Stürmer. Weil am Ende hat sich ja auch gezeigt, welche Mannschaften sind aufgestiegen, die einfach vorne diese Unterschiedsspieler hatten. Kreativspieler, HSV mit Dompe beispielsweise und dann die Verwerter, Selke, Glatzel, alternativ. So, die haben es am Ende gemacht. Und deswegen, es ist nicht immer nur ein Trainerproblem, das habe ich auch häufig schon gesagt, sondern wir haben über den Kader gesprochen. Und da hätte im Winter was passieren müssen, wenn man unter die Top 3 gewollt hätte.
Ja, okay, kann ich fast mitgehen. Also dein Punkt dann eher, okay, besserer Kader hätte Stefan dann auch ausgereicht, um im Zweifel aufzusteigen. Kann man das zusammenfassen? Also es muss nicht am Trainer gelegen haben, sondern es ist das Gesamtkonstrukt. Also zu wenig Unterschiedsspieler.
Ja. Also bei so einer Analyse gehören ja mal beide Dinge dazu. Natürlich hätte man im Winter auch im Trainerteam drüber reden müssen. Wie schaffen wir es, im Ballbesitz mehr Struktur reinzukriegen, mehr Chancen zu kreieren? Aber am Ende nochmal, brauchst du auch das Spielermaterial dafür. Und da hat einfach auch Qualität und Effektivität vorne gefehlt. Und da hättest du auch dann natürlich, wenn du es argumentierst gegenüber den Gesellschaftern, hättest du sagen müssen, ey, wenn wir wirklich in diese Top 3 wollen, dann brauchen wir diese 2 Spieler, die vorne nochmal den Unterschied ausmachen. Und das ist nicht passiert.
Ja, gebe ich dir recht, Alex. Es ist ja aber auch so, die Frage, die man sich als Verein beantworten müsste, ist, will ich das Geld mit diesem Trainer ausgeben oder will ich einem neuen Trainer die Chance geben, den Kader nach seinen Vorstellungen zu verstärken? Dass diese Frage ja von den Gesellschaftern offenbar in beiden Konstellationen nicht gestellt wurde. Ich gehe gar nicht davon aus, dass sie eine Antwort hatten, sondern die haben es gar nicht gestellt. Das beschreibt ja das Problem von Hannover 96 der letzten 5 Jahre. Dass die immer versuchen, mit Laien und ablösefreien Spielern einen Kader zusammenstellen zu wollen, der die halbe Bundesliga zusammenschießen soll. Das ist ja die Vorstellung, die Kind und Rossmann haben. Dass man auf diesem Weg aufsteigen kann und in der Bundesliga bleiben kann. Das geht aber nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, spätestens seit dem letzten TV-Deal.
Halte ich dagegen?
Absolut. Gebe ich dir recht. Aber nochmal, das ist ja die Aufgabe dann vom Management, von Markus, auch jetzt dann in der Zukunft mit Ralf zusammen, so dass sie einfach auch die Gesellschafter davon überzeugen, so dass das gemacht werden muss. Ich gebe dir natürlich auch recht, es war auch ein Charakterthema, weil mir auch in dieser Mannschaft auch Führungsspieler gefehlt haben. Der einzige so richtige, der stand im Tor. Aber sagen wir mal, auf dem Platz waren eben ja auch nicht diese Leader vorhanden. Und deswegen ist es immer so eine Gesamtgemengelage in so einer Truppe. Hast du die entsprechenden Leader, hast du die entsprechenden Unterschiedsspieler und Individualisten, um dann einfach auch so eine erfolgreiche Mannschaft zu bauen. Und das hat aus meiner Sicht gefehlt. Und es ist die Aufgabe des Managements, das auch klar zu kommunizieren mit den Gesellschaftern. Was brauchen wir von der Spielphilosophie, aber vor allen Dingen auch vom Kader, um da oben hinzukommen? Daran wirst du natürlich dann auch gemessen, aber du musst es machen. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist oder ob es passiert ist, aber es hat auf jeden Fall gefehlt.
Und da bin ich auch ganz bei dir, Alex, und halte dann auch gegen Nils. Es ist nicht zwingend das Problem der Gesellschaft, es ist zwingend das Problem dessen, der sie überzeugen muss. Und du musst überzeugen. Wenn das Geld so knapp ist, musst du überzeugen. Und du musst dich eigentlich hinstellen und sagen, wenn wir Spieler XYZ holen, garantiere ich ihnen den Aufstieg. Wenn du das nicht tust und dann dich dahinter verstecken möchtest, dass du kein Kapital hast, dass du kein Budget hast, dann geht es so aus wie jetzt, dann leihst du irgendwen. Und das Schlimmste, was ja passiert ist, ich wollte eigentlich erst auf Breitenreiter, dann machen wir erstmal den Transferwinter. Das Schlimmste, was passiert ist, du leihst dann Spieler, von denen keiner spielt.
Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen, Tobi. Ich finde, jetzt möchte ich sogar eine Lanze für Leitl brechen. Also ich habe ja gesagt, ich hätte Leitl schon für eher rausgeworfen. Und Alex, ich verstehe, dass du als Trainer das nicht gut findest. Aber ich hätte das ja argumentiert mit dem Erfolg in dem Moment oder dem Nicht-Erfolg. Aber wenn jetzt im Winter die Situation kommt, dass du nochmal einen Neuaufbau da machen kannst und wenn du dann als Markus Mann entscheidest, so der Trainer muss jetzt aber auch weg und wir brauchen jetzt auch an dieser Position nochmal einen Neustart, dann musst du aber auch dem neuen Trainer die Waffen an die Hand geben, um diesen Neustart erfolgreich durchzuführen. Und der Neustart hatte das Ziel Aufstieg. Ja, du hast von den 2 Punkten gesprochen und so weiter. Das Ziel war ja Aufstieg. So, und jetzt frage ich tatsächlich dann euch auch, dann ist doch die Verantwortung bei Markus Mann. Die war vorher auch bei ihm, aber da konnte man sie auf den Trainer noch abwälzen, der dann nicht die Ergebnisse geschafft hat. Aber jetzt, in diesem Moment, ist die Verantwortung bei Markus Mann. Und dass Markus Mann die Chuspe hat, den Trainer auszuwechseln, einen neuen Trainer zu installieren, egal wer es ist, ohne ihm die Waffen zur Verfügung zu stellen, da muss ich sagen, da kommt er aus meiner Sicht nicht raus aus dieser Verantwortung. Und damit ist Markus Mann für mich der entscheidende Faktor für das Misslingen des 3-Jahres-Planes, des Nicht-Aufstieges. Und ich bin froh, dass er über die Position des Geschäftsführers sich da jetzt da rausnimmt und eine andere Personalie reinbringt. Ob dies dann am Ende ändern kann, werden wir sehen. Aber ich denke, auch an dieser Position musste eine personelle Veränderung her. Und dementsprechend muss ich euch auch ganz deutlich sagen, Markus Mann ist ein Problem, vielleicht sogar das größere Problem bei dem Misslingen dieses Planes.
Scheide These, Max, was sagst du? Ja,
na gut, das ist natürlich die Frage, wie ist die Trainer Einberufung abgelaufen. Ich habe ja die These und viele andere, dass André Breitenreiter ein Trainer ist von Martin Kind und nicht von Markus Mann. So, jetzt hat natürlich auch André Breitenreiter wiederholt auch betont, dass er mit diesem Kader aufsteigen kann, dass er weiß, dieser Kader ist aufstiegsfähig und kann in der Top 3 mitspielen. Jetzt ist natürlich die Frage, wurde intern gesagt, okay André, du sagst, du brauchst keinen neuen Spieler, dann gucken wir, dass wir für die Zukunft Laien holen. Oder sagt Markus Mann, nein, ich finde, dass wir neue Spieler brauchen und du musst die integrieren. Und ich glaube, dass es ja so abgelaufen ist, dass Breitenreiter gesagt hat, ja, wir brauchen keine neuen Spieler. Und das ist natürlich für Herrn Kind genauso gut gewesen, weil der Kind dann eben nicht die Tasche öffnen muss und dann lediglich bei 300.000 Transferablöse für einen Spieler geblieben ist, der uns in der Innenverteidigung nicht wirklich verstärkt, weil wir dort keinen Bedarf gebraucht haben. Ich glaube, dass Markus Mann zu Recht kritisiert wird inzwischen, weil die Transferphase ein Reinfall gewesen ist, im Kontext davon, dass man aufsteigen musste. Aber ich glaube, dass wir im Winter eine so wiederholt komische Konstellationen hatten an Trainerentscheidungen und Transferdiskussionen, dass es einfach schwer möglich war, hier wirklich nachhaltig Verstärkung zu holen.
Naja, Max, eine Sache vielleicht noch, um einen Job zu bekommen, sagen Trainer natürlich häufiger auch mal, ja, der Kader ist gut und ich schaffe das und ich, also um einfach überzeugend aufzutreten. Und man hat ja auch in den ersten PKs und öffentlichen Auftritten gesehen, ja, alles positiv und wir schaffen das und ich habe es schon mal gezeigt und so weiter. 2 Monate später klang das intern auch ganz anders. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ja, dass hier das Problem einfach tiefer liegt und eben nicht nur in der Situation, dass es am Ende jetzt 3 Trainer waren in dieser Saison, sondern vor allen Dingen auch, wie baue ich den Kader richtig zusammen mit den unterschiedlichen Attributen, mit den Spielertypen. Und am Ende geht es auch immer um Qualität und Garantie an Qualität. Und da waren auf jeden Fall andere Mannschaften stärker und besser als 96.
Ja, Nils, das siehst du sicherlich auch so.
Den Schluss, ja, aber ich will jetzt gar nicht groß sagen, dass Markus Mann alles richtig gemacht hat. Hat er auch nicht. Aber Markus Mann hat eine Kernaufgabe eines Sportdirektors, um Transfers zu ermöglichen, 2 Saisons hintereinander erfüllt. Er hatte ein erhebliches... Doch, André, nicht mal reinrufen, abwarten. Ne? Davon dann ist wieder sicherlich auch nicht. So, danke. Er hat eine wesentliche Grundvoraussetzung erfüllt, er hat Transferüberschüsse erzielt. Das ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass du in deinen Kader investieren kannst. Was wir aber sehen ist, dass diese Überschüsse sonst wohin gehen, aber nicht investiert werden, noch nicht mal teilweise. Martin Kind ist für diesen Sommer schon wieder, diesmal war es in der Bild zitiert worden, dass selbst ein Verkauf von Trezoldi, wenn der hoch ist, nicht bedeutet, dass investiert werden muss, weil man hat ja Verluste, die man ausgleichen muss. Aber wenn ich diese Saison 5 Millionen plus habe, ich glaube, letzte Saison war es noch mal mehr oder gleich viel, wenn ich eine zweistellige Millionensumme in 2 Jahren erlöse an Transfers und davon nichts zurückkriege zum Investieren, dann ist das, sage ich nicht, dass das Management unschuldig ist, auf keinen Fall. Die Frage ist aber auch, und das muss man sich stellen, kann man Martin Kind überzeugen und wer kann das? Der Einzige, der das geschafft hat, Martin Kind zu überzeugen ist, und man soll ja Unwahrheiten auch als solche benennen, ist André Breitenreiter gewesen, der erzählt hat, mit diesem Kader kann man aufsteigen. Wo wir alle gerade im ersten Teil zur Hinrunde gesagt haben, mutige Aussage, wenn der Kader so bleibt. Und der, ne, also ich will es nur noch mal, nein, ich will es nur mal sagen, die Konstante in diesen ganzen Zeiten seit dem letzten Abstieg ist Martin Kind. Hier kommt keiner auf einen grünen Zweig, weil der immer nur, wenn der Geld reinkommt, das wegnimmt. Aber so kannst du nicht aufsteigen.
Also ich will gar nicht sagen, dass du da falsch liegst, aber ich finde schon, dass es in großen Teilen der Supporters von Hannover 96, jetzt egal ob im Stadion, am Fernsehen, ob alt, ob jung, ob dick, ob dünn, ganz, ganz häufig dieses Kind-Argument ja einfach nicht mehr zieht. Also ich weiß nicht, warum man das noch glaubt. Martin Kind mag vielleicht ein Problem sein, aber er ist eine Konstante seit, keine Ahnung, 500 Jahren bei Hannover 96 und jeder, der hier kommt, weiß und jeder, der sich einen Dreijahresplan durchliest, weiß, der Typ ist halt noch da. So, ich finde, das reicht irgendwann nicht mehr als Ausrede. Kommen wir zu den Transferfenstern. Du hast gesagt, er hat einen Transferüberschuss erzielt. Nein, das streite ich komplett ab. Ein Transferüberschuss kannst du nur erzielen. Nein, Moment, lass mich auch ausführen. Nicht reinreden, Tobi, hast du gerade gehört.
Ich bin kein Lehrer, meine Schüler dürfen das.
Du darfst nur dann über einen Transferüberschuss dich freuen, wenn du die Qualität gehalten hast. Wenn du natürlich aber alles verkaufst, was einigermaßen gerade auslaufen kann und du keinen adäquaten Ersatz bringst, dann helfen dir irgendwelche Millionen irgendwo überhaupt nicht weiter. Also wir haben im Sturm unter Leitelmann extrem an Qualität verloren. Ich habe eben mal die Torstatistik vorgelesen. So, nehmen wir nochmal Beispiel Teuchert. Wir haben auf der Position des linken Verteidigers, RMB, Derek Köhn, massiv an Qualität verloren. Und die Köhn-Million kam auch zu spät. Das heißt also, ja, möglicherweise wurde Geld eingenommen, das kann alles sein, aber die Qualität ist bedenklich runtergegangen. Und ein Qualitätsüberschuss, und das macht einen guten Sportdirektor aus, wäre ja, wenn er einen Spieler verkauft für x Millionen, einen anderen Spieler holt für weniger als x Millionen, der aber ungefähr den gleichen qualitativen Standard bringt. Alles andere ist doch Kokolores. Also ja, könnten wir auch argumentieren, wir verkaufen die gesamte Mannschaft, stellen die zweite Mannschaft auf den Platz und sagen, hurra, schaut mal, wie toll das Transferfenster war.
Aber Andreas hat Nils nicht gesagt, Nils hat auf der wirtschaftlichen Ebene argumentiert und die ist vollkommen richtig. Ja, Markus Mann Aufgabe war Transfer Erlöse zu erzielen, Überschüsse zu erzielen,
Markus Manns Qualität. Aufgabe war, einen Aufstiegskader zu machen.
Moment, André, 3 Jahre lang. Das ist aber nicht ganz korrekt, wenn du sagst, wir haben keinen Überschuss erzielt. Qualitativ mag das stimmen, aber wirtschaftlich stimmt es nicht. Und das war der entscheidende Faktor. So, ganz kurz, aber wir sind ganz weit weg von dem, was ich ja hier eigentlich wieder machen wollte. Wintertransferfenster jetzt nochmal, die ganzen Transfers, also es hat eigentlich keiner gespielt. Aus der zweiten Mannschaft, Kenneth Schmidt und Aseko. Aseko hat noch ein Spiel gekriegt am letzten Spieltag, ein paar Minuten. Revy Matondo, wollen wir auch nicht drüber reden. Also, und jetzt fange ich an und dann bitte ihr alle ganz kurz und dann machen wir das hier zu. Für mich Transfer Winter auf den Trainer, unabhängig vom Trainer gesehen, und Transfer Sommer zusammen eine 6. So, Nils, Note, Endnote, Transfers insgesamt.
Ich bleibe bei meiner 5, weil ich schon glaube, dass Boris Tomiak in der nächsten Saison eine wichtige Rolle spielt. Und der wurde ja auch als Vorgriff deklariert. Den hat man im Sommer ja ablösefrei geholt.
Gut, Tomiak kann man nehmen. André, Gesamtnote?
Tomiak ist eine Wurst und wird uns das im nächsten Jahr auch deutlich unter Beweis stellen. Dementsprechend bin ich bei einer krassen 5-. Das einzige Gute ist, dass wir noch Trezoldi und noch Leopold nicht verkauft haben. Okay. Und deswegen 5-, sonst wäre ich bei der 6 bei dir.
Ja, gut. Olaf, auch da bitte eine kurze Antwort, nicht wie André. Note?
Also Wintertransferperioden sind immer mangelhaft, deswegen gebe ich da auch eine 5, muss ich ehrlich sagen. Boris Tomiak, klar, ist ein Versprechen auf die nächste Saison. Ich glaube auch, dass der bei uns noch ankommen wird. Also, aber ja, 5.
Und Max, bei dir jetzt die Gesamtnote für alle Transfers?
Ich würde auch eine 5 geben, neben Tomjak, aber auch vor allem Noel Aseko, weil das ein Spieler ist, der ein sehr, sehr hohes Ceiling hat, der sehr viel Potenzial mitbringt. Und ich glaube, dass er in der kommenden Saison hoffentlich ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft sein wird.
Sehr wohl. Und Alex, jetzt deine Gesamtnote für alle Transfers?
Ja, für das Ziel Aufstieg ist es nicht ausreichend gewesen.
Gut, also auch eine 5. Damit sind wir nicht zufrieden mit den Transferfenstern. Jetzt müssen wir kurz in die Rückrunde springen, machen das aber gleich nach einer kurzen Pause.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück. Also, Hinrunde ist gelaufen. Um Leitl gab es hier noch ein bisschen Diskussion, um Markus Mann gab es hier Diskussion, um Martin Kind gab es hier Diskussionen. Jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen über Breitenreiter, hätte ich gerne im letzten Teil gemacht, holen wir ihn jetzt rein. Also, die Entlassung von Stefan Leitl, zumindest nachvollziehbar, wenn auch nicht von allen begrüßt. Jetzt kommt der Nachfolger. Ich freue mich, dass André Breitenreiter auf der NDR-Spendengala offensichtlich Martin Kind überzeugen konnte, dass er ein würdiger Nachfolger von Stefan Leitl ist und das Maximum aus dem Kader herausholen kann. Ich muss sagen, am Tag der Verpflichtung, also nochmal, ich bin ein großer Verfechter davon, dass die Entscheidung Stefan Leitl zu demissieren richtig war. Ich bin nicht überzeugt gewesen von André Breitenreiter, war aber überzeugt, dass es egal, wer es macht, es besser machen wird als Stefan Leitl. André Breitenreiter hat mich gepackt, wie er aufgetreten ist. Und das ist das, das war zumindest, also den einen Part, den er machen muss. Er muss diese Überzeugung, wenn er denn was erreichen möchte, muss er diese Überzeugung haben und muss versuchen, mit dieser Überzeugung andere anzuzünden. Und was er wirklich hatte, offensichtlich oder zumindest nach außen getragen hat, war die Überzeugung, wir schaffen das. Wir müssen offensiv stärker werden. Er hat einen Plan an die Seite gelegt. Die ersten Trainingseinheiten fand ich schon sehr vielversprechend, auch was er da für Trainingsformen gemacht hat. Bin also positiv in die Rückrunde. Gibt es da jemanden, der das anders sieht? Ich frage mal so, dass wir hier nicht Reihe umgehen. Kommt einfach rein. Einfach reden.
Ja, tatsächlich finde ich das an einem ganz entscheidenden Punkt. André Breitenreiter hat drei Gesichter gezeigt. Das erste Gesicht ganz zu Beginn, das, was du so sexy fandest, ist der Blender Breitenreiter. Ja? Er kam an, hat irgendwas daher schwadroniert und uns war allen klar, das kann nur funktionieren, wenn die Qualität, wir haben eben im letzten Take drüber gesprochen, auch nachgeliefert wird. Und dann kam, ich habe Angst vor dem Breitenreiter, Gesicht. Und zwar erinnert ihr euch noch daran, dass der in der Türkei waren, ja, glaube ich, im Trainingslager beinahe den Gündoğan vergrault hat. Den wollten sie nach Darmstadt abschieben. Allein das finde ich ja schon schlimm, jemanden nach Darmstadt zu schicken. Aber den Gündoğan, der vielleicht dann in der Rückrunde einer der Glanzpunkte noch war dieser Mannschaft. Und da zeigte sich ja schon, dass er eine völlig falsche Einschätzung hat von den Leuten, die zumindest mal so ein bisschen Leidenschaft auf den Platz lassen. Und dann kommt der komplette an der Mannschaft zerschellende Breitenreiter. Und jetzt ist jetzt eine ganz steile These, aber nach den ersten Spielen, wo ein bisschen der Blues reinkam, diese ganzen schockierenden Unentschieden gegen irgendwelche Grützenteams, wo im Prinzip der Aufstieg oder die Chance auf den Aufstieg wegtröpfelte und das sichtbar war, da hat er einen Stuss von sich gegeben in den Pressekonferenzen, dass ihn keiner geglaubt hat.
Nicht ja, aber jetzt bist du schon viel zu weit, finde ich.
Pressevertreter, Moment. Und nicht die Spieler. Und die Spieler haben ihn hängen lassen und wir können das ja gleich im Laufe noch an einigen Punkten klar machen. Ich habe noch niemals einen Trainer so schnell eine Kabine verlieren sehen wie André Breitenreiter in Hannover 96 im Jahr 2025.
Okay, ja, gut. Nils.
Also ich habe das ja auch öffentlich gemacht, dass ich nicht verstehe, wenn man Leitl lässt, dann Breitenreiter zu holen. Wir hatten vorhin das Thema Trainer, Spielidee, Kaderzusammensetzung. Das muss ja irgendwie passen. Das passt aus meiner Sicht nicht. Mir wurde auch der Werdegang von Breitenreiter nach dem Weggang von 96, dem ersten als Trainer, ein bisschen zu schön geredet. Da wurde viel von der Meisterschaft mit Zürich gesprochen. Jetzt muss man sagen, wenn man die Schweizer Liga ein bisschen beobachtet, wenn man da einen relativ guten Kader hat, kann man da auch Meister werden. Basel hat das über ein Jahrzehnt gezeigt. Die Young Boys Bern, die jetzt, glaube ich, auch wieder im Mittelfeld ein bisschen mehr sind, haben das über 3, 4, 5 Jahre gezeigt. Und das kannst du schaffen. Was du aber gesehen hast, ist, und ich möchte es nochmal sagen, der hat schlicht, und das ist nicht, ich verstehe das, was Alex gesagt hat, man muss ja auch überzeugend auftreten und so, Aber das war schlicht und ergreifend, das war, um das böse Wort, also das war eine Lüge, wenn man sagt, man steigt mit diesem Kader auf der Pressekonferenz und wahrscheinlich auch gegenüber Martin Kind. Und das hat man beim ersten Spiel schon gesehen. Mir hat dieses Trainingslager gar nichts gegeben. Auch die Trainingsspiele waren schrecklich. Aber ich habe in Regensburg im Block gestanden und wir hätten eigentlich 2-0 zurückliegen müssen. Wenn das nicht Regensburg wäre, kriegst du da zwei Dinger und dann stehst du da in Regensburg am 18. Spieltag und guckst dumm aus der Wäsche. Dann sitzt du eine Woche später am Sonntag hier in Hannover gegen Münster, liegst 2-0 zurück gegen Münster, die das irgendwie noch verdaddeln, weil sie Preußen Münster sind. Das kriegst du sonst von anderen Mannschaften vierfach rein. Und ich habe es damals gesagt, Breitenreiter war keine mutige Entscheidung. Das ist diese klassische Einstellung in Hannover, bei Hannover 96, sich Mittelmaß immer schön zu reden und dass das einen nach vorne bringt. Und das war André Breitenreiter. Und diese Nostalgie bei Martin Kind, das hat ja früher schon geklappt, dann klappt es nochmal. Nee, mit was für einem Kader ist Breitenreiter denn aufgestiegen? Da waren Sané drin, der Sturm bestand aus Füllkrug und Harnik, dann waren dahinter noch solche Spieler. Das war ein halber Erstligakader. Wir sind Zweitliga-Mittelmaß und der erzählt da was von, ja, wir steigen auf jeden Fall auf mit diesem Kader, mindestens Platz 3. Das ist schlicht und ergreifend nicht richtig gewesen. Man hätte sich dann für einen Trainer entscheiden müssen, etwas Mutigeres, dem man sagt, dem wollen wir jetzt noch mal 2,5 Jahre vielleicht geben, um was Neues zu entwickeln. Ich glaube, dass selbst wenn die Verlängerungsklausel gegriffen hätte, niemand daran geglaubt hat, dass Breitenreiter hier eine Ära prägen wird. Und das mit dem Mannschaft verlieren, das ist auch ein Teil Charakter der Mannschaft, da kommen wir sicherlich auch noch zu. Aber die Saison war für mich gelaufen, als der Name André Breitenreiter gefallen ist und verkündet wurde. Das ist genauso wie damals, als Horst Held Thomas Doll geholt hat, nämlich Herr Fronzek geholt hat und ich gedacht habe, jetzt drehen wir alle. Nee, Fronzek-Verlängerung und Thomas Doll geholt. Horst Held holt Thomas Doll. Das war genau dasselbe Gefühl. Du wusstest genau, die Saison ist vorbei.
Okay, halte ich gegen. Halte ich gegen, Nils. Und zwar, warum halte ich dagegen? Bis zum Spiel, bis nach dem Spiel auf Schalke, was du im Übrigen auch verlieren musst, aus meiner Sicht, dass man das gewonnen hat, das weiß Schalke heute auch noch nicht, wie das es gemacht haben. Und auch 96 weiß es nicht. Aber waren die Spiele, die wir nicht gewonnen haben, sondern unentschieden gespielt haben, die hätten wir gewinnen müssen. Wir hätten bei Lautern, hätten wir zwingend gewinnen müssen. Was wir da an Chancen rausgespielt haben, es war vielleicht das eines der besten Spiele von 96 in den letzten Jahren. Was wir da an Chancen rausgespielt haben, aber wir haben sie halt nicht gemacht. So, das Spiel musst du schon mal gewinnen. Und da gab es noch 1, 2, 3 andere, wo wir am Ende unentschieden spielen und der Gegner nicht weiß, wie er einen Punkt bekommen hat. Und deswegen glaube ich nicht, dass das stimmt, Nils. Es war möglich, mit diesem Kader, egal wie wir ihn finden, mit dem Breitenreiter-Fußball aufzusteigen. Das Einzige, was am Ende dann gefehlt hat, waren in 2, 3, 4 Spielen so ein bisschen Glück. Am Ende waren es 2 Siege, die uns getrennt haben und die hätten wir haben müssen. Die hätten wir haben müssen, auch mit der Leistung der Mannschaft unter Trainer André Breitenreiter. Für mich das Hauptproblem, und das mache ich jetzt rund, ist, vor dem Schalke-Spiel, also schon davor, André Breitenreiter weiß, mit Dovik wird das reicht nicht. Das passt nicht, das geht nicht. Den kann er nicht bringen. Eze zu wackelig. Das heißt, er trifft die für mich auch geforderte, und mir ist da egal, was es für Absprachen gibt, schon in der Vorsaison geforderte Entscheidung, Marcel Halstenberg als Linksverteidiger spielen zu lassen. Der Mann, der als Linksverteidiger in der Champions League gespielt hat, den DFB-Pokal geholt hat, Nationalspieler geworden ist, den auf links zu stellen, war für mich eine überfällige und völlig richtige Entscheidung. Und dass ein Spieler Marcel Halstenberg es sich erlauben kann, im Prinzip das abzulehnen, so, ich behaupte das jetzt mal, das abzulehnen, sich dann zu verletzen, lange krank zu sein und daran eine Mannschaft zerbricht an dem Kampftrainer, der sagt, ich möchte, und das hat er unterschätzt, ich gehe davon aus, alle ordnen unseren Erfolg alles unter. Und wenn ich sage, Breitenreiter spielt links am besten, dann hat die Mannschaft mir zu folgen. Und das hat er unterschätzt. Die Mannschaft ist ihm nicht gefolgt. Daran ist es zerbrochen. Und nach dem Schalke-Spiel kamen die 3 Niederlagen am Stück. Dann kam das Spiel, eins davon Darmstadt, wo Halstenberg wieder dabei war. So, und daran ist es zerbrochen. Und André hat in dem Punkt recht. André Breitenreiter hat die Kabine sehr schnell verloren. Aus meiner Sicht aber, es ist seine Verantwortung, er ist der Trainer, er muss es besser einschätzen. Er hat sich da völlig verkalkuliert. An der Personalie Marcel Halstenberg ist der Aufstieg von Hannover 96 gescheitert.
Na, Tobi, also ja. Da wirst du ja, also du willst jetzt ja nur wieder wen herausstellen, weil dein Kindheitsheld André Breitenreiter nicht so schlecht stehen darf. Du sagst, wir waren lange drin. Das stimmt ja auch. Aber das lag nicht an uns. Das lag daran, dass diese zweite Liga absurd schlecht war. womit die Leute, womit Mannschaften mit Punkten aufgestiegen sind dieses Jahr, da hätten die zum Teil gar nichts mehr zu suchen gehabt. Das lag an den anderen Mannschaften, dass wir so lange noch mit drin waren. Normalerweise bist du...
Warte, ich gebe dir recht, aber so meinte ich das gar nicht. Ich meinte einfach nicht die Unentschieden. Die Unentschieden waren ein Problem. Aber diese Unentschieden, da waren mindestens 3 Spiele dabei, die wir hätten gewinnen müssen und dann wären wir, egal wie die anderen Spiele, mit dabei gewesen.
Ja.
Du hast recht. Dass wir mit den ganzen Unentschieden noch drin geblieben sind, lag an der Schwäche der anderen. Da bin ich bei dir.
Genau, so. Ne? Und er hatte den Turnaround nicht geschafft. Ich habe das ja auch eine Zeit lang immer mal geschrieben, er war immer bei den Punkten hinter Leite. Und er hat ja, jetzt haben die nicht gespielt, aber er hat ja mit Matondo einen angeblichen Unterschiedsspieler bekommen, der das einmal gegen Hamburg gezeigt hat mit einem Tor, bei dem ich sage, das schießen nicht viele in der zweiten Liga. Aber es ist nicht viel besser geworden. Es ist sogar schlechter geworden, weil das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Er hat offensiver spielen lassen, das sah auch besser aus, hat aber natürlich die Stabilität nach hinten raus ein bisschen aufgegeben. Und offensiver spielen bringt dir nichts, wenn du Stürmer hast, die kein Tor treffen. Und das muss man auch einfach mal benennen. Die Präzision von Tresoldi, also der steht eigentlich immer richtig, aber das Finishing und die Präzision, gerade beim Kopfball, ist zum Teil wirklich erbarmungswürdig. Das mag auch an den Zuspielen liegen, weil es bei der U21-Nationalmannschaft teilweise besser war. Aber man hätte, also wenn er sagt, ich glaube, dass dieser Kader aufsteigen kann, hätte er das verbinden müssen mit der öffentlichen Ansage an Markus Mann und auch Martin Kind, wir brauchen aber noch einen Stürmer, der Tore schießt.
Dann wäre er nicht Trainer geworden.
Ja, genau.
Aber ich bin doch in gar nicht so vielen Punkten weg von dir. Vielleicht wollte ich auch ein bisschen provozieren. Also André Breitenreiter war nicht mein Wunschtrainer, möchte ich ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass André Breitenreiter mit diesem Kader hätte aufsteigen können, wenn er sich nicht so fatal verkalkuliert hätte. Und es bleibt für mich an der Personalie Marcel Halstenberg. Er hat die Wirkung auf die Kabine in dieser Causa komplett unterschätzt. Und am Ende, jetzt kommen wir zum Charakter, hat die Mannschaft den Trainer auflaufen lassen und damit den Erfolg von Hannover 96 verhindert.
Ich bin da tatsächlich bei Tobi, möchte aber 3 Klarstellungen machen. Die erste Klarstellung, Tobis Kindheitsheld ist Hans-Herbert Blumenthal. Who knows it. Ansonsten, ich halte die These, dass Tresoldi ganz viele Torchancen verballert hat, für nicht fair. Da könnte Max vielleicht mal tief in seine Archive eintauchen und mal eine Statistik raussuchen. Ich habe nicht so viele Großchancen gesehen, die er hat liegen lassen. Ich habe tatsächlich generell relativ wenig Großchancen gesehen. Abschlüsse, ja klar, aber wirkliche Großchancen sah ich nicht. Ich habe auch kein attraktiv offensives Spiel von Hannover 96 gesehen. Ich fand die gesamte Rückrunde spielerisch in allen Belangen schlechter als in der Hinrunde und das will was heißen. Also dementsprechend, dem kann ich nicht so ganz folgen. Und das Letzte noch, was mir wirklich aufgefallen ist in dieser Rückrunde, und da bin ich tatsächlich bei Tobi. Diese Mannschaft, ihr werft ihr Charakterlosigkeit vor. Ist immer eine Frage, ja, wie definiert man das und so weiter. Aber was mir komplett gefehlt hat und was ich in den letzten Tagen im Fernsehen bei Relegationsspielen sehen durfte, ist, wir haben keine Mannschaft auf dem Feld gehabt, die sich gegenseitig gepusht hat, die Zeichen gesetzt hat, die versucht hat, die Zuschauer mitzunehmen. Und das ist bezeichnend für Hannover 96 gewesen. Die Stimmung im Stadion, keiner von den Zuschauern hat denen geglaubt, die da auf dem Platz stehen. Da ist kein Funke übergesprungen, da wurde niemand mitgenommen, da hat keiner den großen Glauben gehabt. Und das ist wirklich bezeichnend. Und da behaupte ich erstmal, 40.000 Zuschauer können da auch spielen.
Ja, Alex, und du bist Trainer. Ich will dich nochmal kurz reinholen. Musst du nicht als Trainer auch in relativ kurzer Zeit diese Kabine verstehen lernen? Und ist da nicht die Aufgabe eines guten Trainers, ohne jetzt zu sagen, ob einer gut oder schlecht ist, dass du diese Mannschaft einzuschätzen weißt und eben dann vielleicht solche kapitalen Fehlentscheidungen nicht triffst?
Ja, natürlich musst du das. Aber ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ein Stück weit ist in dieser Mannschaftsstruktur, fehlt es ja an entsprechenden Typen, auch Führungsspielern, auch das, was André eben gerade gesagt hat. Meine Meinung ist ja, eine erfolgreiche Mannschaft braucht immer eine klare Hierarchie. Flache Hierarchien führen nie zu Erfolg oder zu großem Erfolg. Und so diese Achse an erfahrenen Qualitäts- und Führungsspielern, die hat definitiv gefehlt. Junge Spieler kannst du immer drum rumbauen und dann würden wahrscheinlich auch ein Rochelt oder ein Lee würden besser funktionieren, wenn einfach das andere passt. Aber das war in dieser Mannschaftsstruktur definitiv nicht der Fall. Das andere ist aber auch, es gab bei André natürlich schon aus meiner Sicht 3 große Probleme. Also er wollte, wurde auch schon richtig gesagt, er wollte offensiver, mutiger spielen in der Ausrichtung, hat dafür die defensive Stabilität ein bisschen weniger ins Augenmerk gelegt. Aber 96 hat es nicht geschafft, die Intensität immer wieder über 90 Minuten hochzuhalten. Da sind natürlich auch in der Trainingsmethodik im Winter und auch in der anschließenden Saisonphase weniger Wert drauf gelegt worden. Also es gab wenig athletische Schwerpunkte. Es wurde sehr viel an Torabschlüssen gearbeitet, es wurde sehr viel auch an Abläufen gearbeitet. Man konnte auch im Übergangsspiel sehen, im Januar, Februar, in den ersten Spielen, ja, da waren schon gute Abläufe dabei, aber es war eben nicht effektiv vorne im letzten Drittel. Aber an der Intensität, das hinzubekommen über 90 Minuten, da hat es nicht gereicht. Der zweite Punkt ist, es gab dann mit zunehmender Dauer unglaublich viele Wechsel im System und im Personal. André hat immer gesagt, ja, er möchte flexibel agieren, auch sehr angepasst an den Gegner. Das kann ich aus Trainersicht ein Stück weit verstehen, aber diese extremen Wechsel, teilweise vom Platz auf die Tribüne und umgekehrt, oder auch die fehlende, sagen wir mal, Eingespieltheit des Grundgerüsts, haben dazu geführt, dass es viele Probleme auch innerhalb des Kaders gegeben hat, Spieler, die Dinge nicht verstanden haben und am Ende es dann auch auf der zwischenmenschlichen Ebene zu Konflikten gekommen ist. Du hast vorhin einen Spieler angesprochen, es gab auch noch andere Spieler, wo es Konflikte gab. Und all das hat dazu geführt, dass dann das passiert ist, was wir im Frühjahr gesehen haben, auch dann diese drei Niederlagen in Folge und dann den erneuten Trainerwechsel. Also das ist so die Einschätzung, wie ich sie geben würde.
Ja, bin ich ganz bei dir. Ich mache
trotzdem und ein Punkt noch.
Ja,
und
ein Punkt noch. Entschuldige,
ja. Ja, ein Punkt noch. Ich habe das im Januar auch schon mal gesagt. Das eine ist, natürlich musst du als Trainer sehr überzeugt auftreten. Aber du wirst am Ende auch an diesen Worten gemessen. Und wenn du gewisse Dinge im Winter kommunizierst und dann aber ja, sich Dinge anders entwickeln, ja, dann ist es irgendwann natürlich auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ja, und da hat es definitiv auch Themen gegeben, die dazu geführt haben, wie es am Ende gekommen ist.
Bin ich bei dir, André Breitenreiter, wahrscheinlich auf Jahre verbrannt. Das hat er sich wirklich zuzuschreiben. Da hat er sich selber keinen Gefallen getan. Und dein Beispiel nur ganz kurz, dann mache ich diesen Teil hier kurz zu. Was die Wechseltribüne, Startelf und dergleichen angeht, alles nach dem Schalke-Spiel, alles nach dem Konflikt mit Marcel Halstenberg. Und ich bleibe dabei, das war der Kardinalsfehler von André Breitenreiter, sich zu überschätzen, diesen Spieler zu unterschätzen und die Auswirkungen, die es auf die Mannschaft hat. Und das muss man ihm vorwerfen. Und deswegen war die Entscheidung für André Breitenreiter die schlechteste, die wir hätten treffen können. Abgesehen davon, dass Leitl weitermacht. So, also, das war jetzt die Rückrunde. Wir geben gleich noch Noten für die Rückrunde und dann gucken wir darauf, was ist schon passiert, was fehlt dem Kader, was braucht er noch, was hat er schon. Machen wir alles gleich, nach einer kurzen Pause.
Er war der größte Fußballer seiner Zeit und der tragischste. Diego Maradona, der kam als Erlöser nach Neapel und landete in den Fängen der Camorra. Drogen, manipulierte Dopingproben, Wettbetrug, Mafia-Verbindung. Der Fall Diego Maradona ist kein Sportdrama, er ist ein Kriminalfall. Und in dieser Folge von Tatort Sport erzählen wir die Geschichte dieses Fußballgottes, der zur Ware wurde. Und wir fragen uns, hätte es für ihn jemals ein Entkommen geben können?
Tatort Sport.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück. Saison ist also vorbei. Viele Fehlentscheidungen, ein Missverständnis mit André Breitenreiter. Alte Besen kehren dann doch nicht gut und die Romantik, was aufzuwärmen, ist dann manchmal vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Manche Sachen werden sogar beim Aufwärmen giftig. Und das haben wir in dieser Rückrunde dann auch erleben dürfen. Wir machen jetzt, glaube ich, doch nochmal kurz. Klar, 4 Spiele, Lars Barlemann, Mannschaft stabilisiert, am Ende 2 Siege, 2 Unentschieden, nicht die von mir prognostizierten 4 Siege, weil das hätte ich der Mannschaft zugetraut. Am Ende, ja, aus meiner Sicht wäre es jetzt ein Fehler, an ihm festzuhalten, aber machen wir erstmal nochmal kurz die Saison rund. Platz 9, weit weg von allen Aufstiegsambitionen, graues Mittelmaß, 96 ist in der Bedeutungslosigkeit, möchte ich sogar ergänzen, angekommen. Für mich, und damit mache ich als Erster dieses Mal die Saison, eine Note 5. André.
Also ich wollte aufsteigen. Ich glaube auch, das hat Nils, glaube ich, herausgestellt, dass in dieser schwachen zweiten Liga, man hätte durchaus aufsteigen können, fernab, wie schlecht man selber ist. Von daher ist diese Rückrunde, weil sie schlechter ist als die Hinrunde, eine 5 minus bis 6. Ich finde es katastrophal.
Gesamte Saison? Auch, gesamte Saison? Dann?
Ja, 5. Dann ist es eine 5 minus, ja, oder eine 6.
Also doch. Ja, gut.
Wir sind ja nicht abgestiegen. Abgestiegen wäre wahrscheinlich eine 6 oder so. Also 5 minus, aber ich bin so enttäuscht und ich habe so viel Leidenschaft verloren und so viel Spaß und ich habe auch keinerlei Vorfreude auf die nächste Saison. 5 minus und sind alle doof. Alle
doof. Olaf, Note für dich. Die Saison ist eine?
Die ganze Saison ist eine 5 mit starker Tendenz zur 6, gerade gemessen an den Zielen, die man ja eigentlich zu Beginn der Saison hatte. Und ich sage es immer wieder, 3-Jahres-Plan, wir hätten aufsteigen müssen, zumindest wenn man demjenigen glaubt oder geglaubt hat, der diesen 3-Jahres-Plan entwickelt hat. Es mangelt da an der Umsetzung. Also ich sag mal 5 minus.
5 minus, Max? Deine Note?
Ja, ich muss insgesamt auch mit einer 6 gehen, aber gar nicht vielleicht wegen den Ergebnissen, aber auch, weil ich einfach keinen Spaß hatte insgesamt. Also es gibt wenig Spiele, wo ich zurückblicke und mir denke, cool, das waren gute Spiele, wir haben spielerisch überzeugt. Und wenn mein schönster Moment ein Ausgleichsmoment von Rabih Matondo im Stadion ist, dann ist das insgesamt einfach keine Saison, wo ich sagen kann, wow, das war eine 5, weil es war nicht mal mangelhaft. Das war wirklich, ich hatte keinen Spaß, wir haben kein Derby gewonnen, wir hätten zum ersten Mal nach, korrigiert mich gern, 27 Jahren ein Heimderby verloren, hätte Josh Knight nicht in der 94. Minute einen Kopfball gemacht. Also insgesamt war es einfach eine unfassbar enttäuschende und auch teilweise deprimierende Saison.
Ich hatte 6. Okay, Nils, für dich?
5, ohne Ron Robert Zieler eine 6.
Wow, okay. Alex, was würdest du für eine Note geben für die Saison von Hannover 96, 2024, 2025?
Boah, also ist für mich tatsächlich nicht ganz einfach. Also ich finde, also ich kann eure Enttäuschung verstehen, weil man natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung hatte, auch das Ziel nicht erreicht wurde. Hinrunde war ja Platz 7 mit Anschluss nach oben. Da hätte ich dann noch gesagt, das ist im Bereich befriedigend, mit leichter Tendenz vielleicht, auch wenn da auch etliche Spiele vielleicht nicht optimal waren. Aber ja, die Rückrunde war schlechter. Also würde ich es insgesamt im Bereich ausreichend sehen, weil 96 einfach jetzt im Mittelmaß steckt oder stecken geblieben ist. Aber ganz so krass nach unten, da bin ich vielleicht auch nicht ganz so emotional, sehe ich es nicht, sondern eher auf der sachlichen Ebene. Und da ist es für mich einfach ausreichend, aber auch nicht mehr und weniger.
Gut, dass du da bist und uns hier die Sachlichkeit gibst, die uns leider oder an der es uns leider mangelt, wo wir hoffentlich mangelhaft sind. Vielen Dank, Alex. Und jetzt gucken wir nochmal. Also wie gesagt, Saison eher enttäuschend. Vielleicht gab es aber trotzdem schöne Momente. Max hat gerade schon angefangen. Max, das vielleicht beste Spiel, wollen wir so nochmal starten? Oder auch dann machen wir so dein schönster Moment. Hast du schon gesagt, der Ausgleich von Rabih Matondo beim HSV. Stimmt ja gar nicht, war nicht der Ausgleich. Das war
das Führungstreffer. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich überlege auch gerade. Also am Ende war es unentschieden, aber Hamburg hat nochmal ausgeglichen. Ich weiß es gar nicht. Hat Matondo das 1-1 gemacht oder das 2-1?
Nee, Hamburg hat ausgeglichen durch den Freistoß von Jean-Luc Dompé.
Genau. Also muss es eigentlich der Führungstreffer gewesen sein, ne?
Ja. Ja, Gott, schönstes Spiel. Also man muss ja wirklich sagen, dass wir keinen Sieg hatten, der wirklich überzeugend war. Und da muss ich tatsächlich sagen, Magdeburg geht früh in Führung. Aber ich muss tatsächlich sagen, glaube ich, war für mich das erste Spiel der Saison gegen Jahn Regensburg. Weil man geht früh in Führung, man hat ein bisschen euphorische Stimmung gehabt, hat Vorfreude auf die Saison gehabt, man hat so ein du gutes bist ein Gefühl.
Penner.
Max, und ich glaube,
Penner. Es kann nur ein Spiel für dich geben.
Und ich glaube, dass das Spiel gegen Jahn Regensburg für mich der erste Spieltag, das schönste Spiel der Saison war, das schönste Tor der Saison, würde ich sagen, ja, war Rabih Matondo für mich im Stadion, einfach weil es ein schöner Moment war, ein Spieler, der neu kommt, ein bisschen die Euphorie aus dem Winter mitgenommen, wo man dachte, ja, vielleicht geht ja doch noch was und dann die ersichtliche Enttäuschung.
Kann ich nachvollziehen, dass du das Heimspiel, was du mit André gesehen hast, nicht nimmst, kann ich super nachvollziehen, aber ich habe auch nicht nach dem schlechtesten Moment gefragt, sondern nach dem schönsten. André, was war denn dein schönstes Spiel der Saison?
Das Heimspiel gegen Karlsruher SC, an dem ich mit meinem Sohn das erste Mal im Stadion sein durfte.
Schön. Freue ich mich. Nils, dein schönstes Spiel der Saison?
Ich meine, ehrlich ist keins, am ehesten noch auswärts Hamburg, aber das lag an den Leuten drumherum, so wie auch bei allen anderen Spielen oder Auswärtsspielen, wo ich hingefahren bin. Ich bin dabei, Max, da war kein Spiel überzeugend. Das war eine furchtbare Saison und um das noch kurz abzurunden aus dem letzten Ding, das schlimmste Spiel der Saison, ich erlaube mir das zu sagen, war eigentlich das erste Spiel unter Lars Warnemann, weil die Mannschaft da gezeigt hat, welchen Charakter sie hat, weil sie da auf einmal Fußball gespielt hat. Und das hat mir im Prinzip diese ganze Thematik, Charakter der Mannschaft, was ich ja auch schon länger diese Saison über diskutiert habe mit vielen Leuten, hat mir eigentlich die ganze Saison versaut. Ich nehme Hamburg auswärts.
Kann ich nachvollziehen. Olaf, für dich das schönste Spiel der Saison oder das beste Spiel der Saison? Weil ich darf jetzt nicht mehr Schönstes sagen, sonst kann ich meins nicht nehmen. Bestes Spiel der Saison, Olaf.
Ja, Schönste ist wahrscheinlich auch nicht ermittelbar und bestes Spiel weiß ich nicht. Also ich habe jetzt mal das Spiel vom 10. Spieltag, das Auswärtsspiel in Magdeburg genommen, ja. Der 3-0-Sieg, zwei Tore von Vogelsammer in seinem, ich glaube, 200. Bundesligaspiel. Fast auch zwei Tore von Nielsen. Gut, eins hat er nur gemacht. Also unser kongeniales Stürmer-Duo Nielsen und Vogelsammer haben da mal ihr Talent aufblitzen lassen. Und deswegen nehme ich das Spiel. Es war der erste Auswärtssieg in der Saison. Das hätte so schön sein können werden können, aber wurde es leider nicht.
Ich erinnere mich auch daran, dass wir in der Hinrunde noch dachten, okay, jetzt kann es losgehen. Und dann wurden wir wieder enttäuscht. Alex, für dich das beste 96-Spiel der Saison.
Ja, ich habe auch gerade schon überlegt. Also so ein richtiges Wow-Spiel hat es für mich nicht gegeben. Bestes Auswärtsspiel war in Magdeburg, da war ich auch im Stadion. Das war wirklich mannschaftlich sehr geschlossen und auch sehr effizient nach vorne. Bestes Heimspiel in der Gesamtheit, muss ich sagen, war jetzt das Spiel gegen Köln für mich, weil da wirklich man auch diese Geschlossenheit, diese Intensität der Mannschaft gemerkt hat, die unbedingt wollte, die es wahrscheinlich auch in dem Moment mal beweisen wollte. Aber wenn sie das jede Woche auf den Platz gebracht hätten, ja, dann hätte es wahrscheinlich eine sehr erfolgreiche Saison werden können. War es aber nicht. Und trotzdem muss ich sagen, war dieses Heimspiel gegen Köln wirklich gut.
Ja, das, für mich auch das beste Spiel der Saison war das Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Einfach auch, also nicht von den Gefühlen, Nils. Ich war ähnlich wie du. Ich wusste aber schon, dass die Mannschaft das machen wird. Ich habe fest damit gerechnet, dass die Mannschaft das machen wird. Ich habe sogar mit einem höheren Sieg gerechnet, weil ich nämlich genau der Meinung war, dass die, muss ich aufpassen, dass diese Spieler genau das tun, nämlich so, Trainer ist weg, jetzt können wir ja mal wieder. Und hat mich auch wütend gemacht, war trotzdem das beste Spiel. Das Schönste war natürlich das Heimspiel gegen die SV Elversberg. Es war ein katastrophales Fußballspiel. Das Spiel war völlig zum Wegwerfen. Wobei, erste Halbzeit war nur okay. Aber davor, schön, wir haben unser Trikot übergeben dürfen an unsere Gewinnenden mit Max und Chris an meiner Seite zusammen im Block. Das war wunderschön. Das Spiel war abscheulich, aber so vom Gefühl her war das für mich. Wetter war toll, alles war toll, Vereinstrikot neu. Also das war super. Das war ein toller Tag. Geburtstag von 96. Nur die Mannschaft hat halt in die Suppe gespuckt, wie sie es eigentlich die ganze Saison gemacht hat. Spieler der Saison. Ich glaube, das kann ich jetzt für alle sagen, Ron-Robert Zieler. Oder gibt es da jemanden, der den anderen nennen möchte?
Kein. Ja, das war ja bei dir anders, Tobi. Ich glaube, du wolltest durch Leon Omar Wechsel im Tor ersetzen.
Absolut,
wollen.
Wollte ich.
Ich glaube, der hat sich das jetzt ein bisschen mit dieser Topform, die er bewiesen hat, heimgezahlt, dein Call.
Hat er auch. Also ich fand ihn trotzdem nicht, also er war schon noch der beste Spieler der Saison. Ich fand ihn in vielen Situationen in der Hinrunde nicht überzeugend, Bälle nicht festgehalten, viel klatschen lassen, auch mal Gegentore verschuldet, muss ich ehrlicherweise sagen, in der Rückrunde. Ein anderer Ron-Robert-Zieler und in den letzten Wochen wahrscheinlich der stärkste Ron-Robert-Zieler der letzten Jahre.
Hat aber auch extrem viele Großchancen verhindert. Also mal ganz
ehrlich, okay.
Allein was dagegen
Hertha ist sein Job. Ist sein Job, Nils. Ist sein Job, Nils.
Ja, aber Großchancen verhindern ist ein Teil des Jobs, aber das machen auch nicht viele Torwerte. Und in der zweiten Liga ganz wenige in der Weise.
Aber ein Gedanke noch zu einem anderen Spieler, den ich hier echt mal herausstreichen möchte, und zwar Neumann. Und zwar aus folgendem Grund. Nachdem sein Wechsel im Winter klipp und klar besiegelt war, es gar keine Diskussion mehr gab, hat er trotzdem eine gute Rückrunde gespielt, hat sich jedes Mal reingeworfen, war immer einer der Besten auf dem Platz. Und das habe ich ihm gar nicht mehr so zugetraut, nachdem quasi der Wechsel klar stand. Der hat tatsächlich im positiven Sinne Charakter bewiesen. An dem hat es auf jeden Fall gar nicht gelegen. Und den vermisse ich oder werde ich tatsächlich in der nächsten Saison komplett vermissen. Insbesondere, Nils hat es ja schon angedroht, weil sein Ersatz Tomjak sein wird. Aber also Neumann muss man nicht unbedingt vom Platz jagen, vom Hof jagen.
Ich glaube nicht unbedingt, dass Tomjak Innenverteidigung spielt nächste Saison.
Alles andere wäre schrecklich. Okay, aber also für dich, Phil Neumann, ist in Ordnung. Ansonsten hatten wir unisono Ron-Robert Zieler auch verdient. Ich habe ihn in der Hinrunde oft kritisiert. Ich bleibe dabei zurecht, aber in der Rückrunde hat er eine sehr starke Leistung gezeigt und hat mich wieder überzeugt. Ron-Robert Zieler,
ich glaube auch, dass wir dahinter auch Enzo Leopold erwähnen müssen, der ja hier jetzt im zweiten Jahr.
Aber wir wollten ja nur einen nennen.
Ja, richtig. Aber ich finde, in der Top 3 gehört Enzo Leopold mit rein.
Gut, dann machen wir Top 3.
Eine super Entwicklung gemacht hat mit dem Ball, ganz klar Qualitäten hat in der Spielfortsetzung, neue Rollen gefunden hat in der Saison, natürlich weiter vorgeschoben wurde. Aber ich glaube, dass es ein Spieler ist, den wir in der Zukunft nicht nur in der zweiten Bundesliga sehen werden.
Für mich weiter vorne viel zu torungefährlich, überhaupt keine guten Aktionen dann in die Box hinein. Das fehlt ihm komplett. Also für mich ist er gut. Ich sag mal Box to Box. Aber als letzter Passspieler, da wird Kellmann verzweifeln. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, okay, also Enzo Leopold dann vielleicht in deinen Top 3, dann man, schön. So, am Ende trotzdem eine enttäuschende Saison. Blicken wir jetzt aber so ein bisschen voraus auf die kommende Saison und damit es rund wird, mache ich hier nochmal kurz einen Cut und dann gucken wir, was haben wir schon, was brauchen wir noch, wo geht's hin, was wird draus werden. Alles gleich, nach einer kurzen Pause. Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zum letzten Teil jetzt aber wirklich von Vorwärts nach Weit, dem großen Saisonfazit und jetzt der Ausblick auf die neue Saison. Also, enttäuschender Neunter, auf dem Transfermarkt ist aber schon einiges passiert. Wir haben einige Neuzugänge schon präsentiert, wir haben einige Abgänge aber vor allem. Das heißt, es kommt ein großer Umbruch. Bislang stehen fest, jetzt sind es jetzt mittlerweile schon 10 Abgänge oder sind es immer noch bei 9? Also 8 wurden schon verabschiedet, Semeroya kommt noch hinzu. Habe ich einen vergessen? Sind wir noch bei 9 oder sind wir schon bei 10?
Es sind Neumann, Halstenbeck, Moroya, Kunze, Christiansen, Vogelsammer, Matondo, Jessic, Vdovic und Lee.
Ich habe nicht mitgezählt. Das sind?
Das sind 10.
10, gut. Also 10 Abgänge haben wir. Demgegenüber stehen deutlich weniger Neuzugänge. So, was brauchst du überhaupt? Alex, was erwartest du eigentlich von 96 in der nächsten Saison? Oder was würdest du 96 empfehlen? Ist das jetzt der Zeitpunkt, wo man sagen muss, okay, jetzt all in und alle Kraft schnell hochzugehen? Oder brauchst du wieder einen neuen Dreijahresplan?
Ja, dazu muss man ja erstmal auch wissen, wie will 96 in der neuen Saison Fußball spielen? Also ich finde, das Pferd wird manchmal auch von der falschen Seite aufgezäumt, wenn man das mal so formulieren darf, weil bevor ich überhaupt Spieler verpflichte und bevor ich einen Trainer verpflichte, muss ich eigentlich erstmal für mich klar haben, ja, für welchen Fußball will Hannover 96 stehen? Was für eine Identität soll dieser Verein und vor allen Dingen auch diese Mannschaft darstellen? Und das übrigens nicht nur auf die Profimannschaft bezogen, sondern auch in der Verknüpfung zur Akademie. Und da habe ich bisher noch keine Antworten vom Verein bekommen, wie die Philosophie aussehen soll. Weil das wäre für mich erstmal der erste Schritt. Und wenn ich das habe, wenn ich weiß, für welche Werte, für welche Prinzipien, für welche Art und Weise des Fußballs ich stehen möchte, dann suche ich den passenden Trainer dafür aus und dann gucke ich, was ist im Kader und dann gucke ich mir die entsprechenden Spielerprofile an und versuche da die entsprechenden passenden Spieler zu finden. Aus meiner Sicht ist man auch schon viel zu spät dran, weil das hätten Prozesse sein müssen, die auch schon hätten laufen müssen. Bei der Mannschaft, um das zum Abschluss zu bringen, nochmal, brauchst du eine klare Hierarchie, eine zentrale Achse. Du hast hinten Ron-Robert Zieler, du hast einen Tomiak, der jetzt in diese Rolle reinwachsen muss, der das auch in der Vergangenheit in Kaiserslautern schon auch gezeigt hat oder gemacht hat. Aber nochmal, du brauchst ja in dieser Achse, ja, im zentralen Mittelfeld auf jeden Fall jemanden, der das macht, auch davor noch, also diese 3-4 Leader. Und dann kannst du drumherum die jungen Spieler bauen. Und das sehe ich aber alles noch nicht, weil für mich, wie gesagt, so viele Unklarheiten bestehen, was die Idee betrifft, was den Trainer betrifft und was am Ende dann auch die Mannschaftsstruktur betrifft.
Naja, wenn man den Medien etwas glauben möchte und Martin Kind, dann ist die Option für den neuen Trainerposten ja bereits schon im Verein. Und das ist so ein bisschen meine größte Sorge. Und das würde ich mal gerne in die Runde auch mal fragen. Würden wir uns mit Lars Barlemann als Trainer für die kommende Saison überhaupt zufriedenstellen? Weil mich persönlich sprechen die Namen Christian Tietz, Kwasniok oder Cirundolo deutlich besser an. Aber ich glaube, dass es für die Gesellschaft da ja wohl der kostengünstigste Weg wäre, Barlemann einfach zu befördern.
Also ich habe zu Barlemann schon Nein gesagt und bleibt dabei. Jetzt könnt ihr da gerne mal in voller epischen Breite drüber diskutieren. Jeder darf mal, kommt einfach rein.
Also Lars Barlemann darf es auf keinen Fall werden, nicht weil ich ihn jetzt nicht sympathisch finde oder so. Er ist aber eben auch schon sehr lange im Trainerteam dabei und in verschiedenen Trainerteams dabei gewesen, die es insgesamt alle nicht geschafft haben, daraus was zu formen. Und ich glaube nicht, dass er diesen Schritt machen kann, den man jetzt auf dieser Position braucht, sondern man braucht da tatsächlich einen Neuanfang. Man braucht da vielleicht auch einen erfahrenen Trainer. Ich würde so sehr, ich hoffe, dass Cirundolo irgendwann kommt, mir nicht wünschen, dass er in dieser Phase zu uns kommt, weil ich nicht weiß, ob er diesen gewaltigen Schritt, auch wenn er natürlich eine Menge Geduldsguthaben bekommen würde, ob er diesen gewaltigen Schritt, der notwendig ist, um hier eine aufstiegsfähige Mannschaft zu formen, schaffen könnte, auch bei dem Umfeld letzten Endes. Aber Lars Barlemann wäre der nächste Fehler auf dem Trainerposten.
Es ist eine schwierige Frage, weil das Problem, ich denke, Alex hat, bis auf die Tomiak-Geschichte, ich weiß gar nicht, was Alex da jetzt gerade geritten hat, aber bis auf die Tomiak-Geschichte hat Alex ja an allem recht. Und Alex kann das mal viel netter verpacken als ich, aber es war ja eine ziemlich krasse Kritik, denn genau das, was er gesagt hat, ist ja unser Problem. Wir kaufen schon Stürmer, wir kaufen schon linke Verteidiger in einem Alter, wo sie ja gestandene Spieler sind und eben auch entsprechendes Geld kosten. Ich bin der Meinung, man kann in dieser Saisonphase nur zwei Arten von Spielern überhaupt verpflichten. Absolute Diamanten oder eben irgendwelche Spieler in ihrer Prime. Und beides kann sich Hannover 96 und die zweite Liga nicht leisten. So, dementsprechend braucht man im Moment überhaupt niemanden verpflichten. Das Erste, was man machen muss, ist ein Konzept, Trainer. Und dieser Trainer wird nur kommen, wenn wir wissen, wo wir hinwollen. Und dieses, wo wir hinwollen, muss von der obersten Heeresleitung vorgegeben werden. Wenn wir auf Platz 7 bis 12 uns einpendeln wollen, dann kannst du von mir das Lars Balemann als günstigste Option machen. Wenn wir tatsächlich realistisch irgendwann mal wieder aufsteigen wollen, ich glaube nicht dran, aber wenn wir das wirklich wollen in den nächsten 2-3 Jahren, dann hättest du jetzt einen Trainer präsentieren müssen, der brennt, der sich jetzt schon voll committet, auf den sich alle freuen, mit dem du eng in Absprache zusammen einen wirklich starken Kader zusammenbaust, wo du auch Geld in die Hand nehmen musst. Leute, ganz ehrlich, daran glaubt doch kein Mensch hier, oder? Deswegen sind die Namen egal.
Naja, also ich sag mal so zum Thema Balemann, ich habe mal so eine gewagte These. Also Balemann kann gerne Trainer bleiben, so lange, bis man dann in Richtung Herbst, Winter Cirundolo holen kann, weil der dann nämlich seine Saison beendet. Das muss man sich dann natürlich vorher alles schon überlegt haben und das nicht plötzlich kommen. Das muss klar kommuniziert werden. Und wenn man vielleicht das auch darauf aufbaut, dass man sagt, okay, man entwickelt eine Philosophie, ein Konzept, wie man spielen will und was man dafür Spieler und Trainer braucht. Und man weiß, okay, das kann der Cirundolo machen und das kann auch der Lars Balemann bis dahin verwalten. Dann kann er das gerne tun, aber sowas ist utopisch. Ich weiß, so macht man das nicht. Ich würde daher sagen, Balemann, nein.
Aber du hast es ja gerade schon, du hast es ja gerade auch schon gesagt und eigentlich das auch widerlegt. Also du kannst ja nicht jetzt mit dem Gedanken reingehen, okay, wir haben dann jetzt schon wieder zwei Trainer in der Saison. Also du musst es ja mal hinbekommen. Und am Ende sieht man es ja auch an anderen Beispielen. Warum ist Elversberg so erfolgreich jetzt? Warum haben die den Weg von der Regionalliga in die Spitze der zweiten Liga gemacht und vielleicht noch darüber hinaus? Weil sie erstens ein klares Konzept haben, eine klare Transferstrategie von Nils-Ole Boog. Zweitens, weil sie eine klare Spielphilosophie haben, die Nils-Ole Boog zusammen mit Horst Steffen implementiert haben. Horst Steffen ist jetzt im 6. Jahr. Das heißt, da ist etwas gewachsen, auch an Grundgerüst. Und dann haben sie immer wieder gezielt Spieler dazugeholt. Aber das ist ja der Weg. Wie wirst du nachhaltig im Fußball erfolgreich? Wenn du einen Sportchef hast und auch einen Trainer, die zusammen diese ganzen Punkte implementieren, auf einen Verein übertragen. Und für mich braucht es auch im Profifußball immer auch ja, charismatische Trainer, die eine starke Persönlichkeit haben in der Teamführung, die auch ein Umfeld bei 96 mitnehmen können, die eine klare Spielidee haben und auch eine klare Trainingsphilosophie, Trainingsmethodik, wie sie das Ganze umsetzen wollen. Elversberg ist ein perfektes Beispiel und ein, sagen wir mal, übergeordnetes Superbeispiel ist natürlich Freiburg, die über Jahre Fußballschule, Profis etwas aufgebaut haben und eine klare Identität haben. Und dann ist es auch egal, ob vielleicht dann Julian Schuster das von Streich übernimmt. Der führt das einfach fort, weil da ist alles klar, ja, wie die arbeiten wollen, wie die spielen wollen, wie die Methodik ist. Und deshalb hat sich Freiburg auch zu einer wirklich guten Adresse im deutschen Fußball heraufgezeigt und das ist ein Beispiel, wo 96 momentan leider noch sehr weit entfernt ist.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man jetzt schnell eine Entscheidung trifft, weil Spieler ja auch wissen wollen, wer sie trainiert, am Ende mit wem sie zusammenarbeiten. Ich bin grundsätzlich bei André, was die Transfers angeht, glaube aber, dass die Transfers, die bisher getätigt wurden, gut sind. Den Kehlmann kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen, aber der Linksverteidiger von Elversberg, das ist unter jedem Trainer eine Frage des Kaders, die beantwortet werden musste. Und ich glaube, dass der das da auf der Seite auf jeden Fall besser machen wird als alles, was wir bis jetzt haben. Und unser Problem ist, dass wir jetzt noch keinen Trainer haben, ist, dass wir natürlich dann wieder irgendwann in die Zeit rutschen, wo es dann doch teuer wird, Qualität zu kriegen. Und das ist das, was man 96 strategisch seit mehreren Jahren vorwerfen muss. Sie vertrödeln immer die Zeit. Sie schaffen es nicht, schnell kernpersonelle Entscheidung festzuziehen, um dann weiterplanen zu können, sondern es wird immer alles so zusammengeschoben am Ende und dann wundert man sich, dass es nicht klappt. Ich bin der Meinung, der Trainer hätte eigentlich jetzt schon feststehen müssen und auch verkündet werden müssen. Er muss es spätestens nächste Woche.
Glauben wir daran? Also glauben wir daran, dass er nächste Woche verkündet wird?
Nö, das ist das nicht kurz vor dem Trainingslager.
Aber ist das nicht dann eher, also Max hat Balemann ja angesprochen. Also ich habe das Gefühl, je mehr Tage vergehen, desto wahrscheinlicher wird das.
Ja, aber das habe ich, da warst du gerade, glaube ich, nicht da. Das habe ich gesagt, dann sollen wir es nicht Neuanfang nennen. Balemann war bei allen.
Jetzt sagt ja keiner, dass es Neuanfang ist. Ja, es ist kein Neuanfang, aber es wird doch die
logische Entscheidung. Aber dann müssen wir uns auch darauf committen und sagen, uns reicht Tabellenplatz 8 in der zweiten Liga. Das muss man einfach mal dann so klar sagen. Dann sind wir im Zweitliga-Mittelmaß sind wir angekommen, dann manifestieren wir das, das ist alles in Ordnung. Aber dann muss das Umfeld runterfahren, dann muss die Gesellschaft da runterfahren mit den Erwartungen, dann muss die Presse runterfahren. Wenn man jetzt, und wir haben schon Abstand, ne, wir haben Glück, dass aus der Bundesliga nicht so ganz starke Vereine wie letztes Jahr kommen. Aber mit den Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, egal wer die zu verantworten hat oder wer die nicht zu verantworten hat, müssen wir bei Entscheidungen schnell und klug sein. Wir können momentan aber keine Entscheidung treffen, weil wir gar nicht wissen, welchen Fußball wir nächste Saison spielen. Da gebe ich Alexander vollkommen recht. Und so baut man keine Philosophie, so baut man keinen Aufstiegskader auf, so baut man Rumwurschteln auf, was am Ende wieder zwischen Platz 8 und 10 oder vielleicht sogar bis 12 landen wird. Das muss man einfach so sagen.
Bin ich bei dir. Ich glaube noch nicht mal, dass das Problem ist, wir wissen noch gar nicht, welchen Fußball wir spielen wollen. Wir wissen noch gar nicht intern, was wir überhaupt wollen. Also was für eine Saison soll das werden? Ja, also und das ist, glaube ich, ein großes Problem, denn wie willst du einen Trainer, also wenn es denn einer werden soll, der auch eine gewisse Ambition vielleicht mitbringt und der einen Fortschritt bringen soll in Hannover, wie willst du den denn davon überzeugen, wenn du selber noch gar nicht weißt, was du willst? Also du kannst, was willst du jetzt jemandem anbieten? Was genau willst du anbieten?
Es funktioniert einfach nicht aus einer ganz anderen Konstellation heraus. Nils hat ja gerade eben ein Plädoyer dafür gehalten, dass wir uns in stumpfer Mittelmäßigkeit ergeben können. Und das kann man ja, aber das ist doch nicht das, was man nach außen, egal, selbst wenn es so wäre und es die realistische Einschätzung ist, kannst du dich doch nicht hinstellen und sagen, wir sind auch im nächsten Jahr mit Platz 9 zufrieden. Und Nils hat ja eben gesagt, es sind keine ganz starken Absteiger gekommen. Hä? Darmstadt ist gekommen. Ja, was ist denn das für eine Grützentruppe? Und Köln. Und Köln ist zwar jetzt aufgestiegen, jetzt könnte man sagen, jo, guck mal hier, das große Köln. Aber das große Köln ist aufgestiegen mit Popling 61 Punkten. Also ich weiß es nicht. Und die haben nicht einmal gegen uns gewonnen, das ist auch schon peinlich genug. Kurzum, diese zweite Liga bleibt super schwach und ich möchte nicht Teil dieser schwachen zweiten Liga sein und bleiben. Ja, wir brauchen Geld, ja, wir brauchen guten Trainer, ja, wir brauchen gute Spieler. Wenn man das nicht liefern kann, kann man es nicht kommunizieren, weil sonst kauft keiner mehr diese dusseligen Dauerkarten, keiner die dusseligen Trikots und. Das heißt, 96 ist gefangen und ich glaube, wir können uns eigentlich keine Saison Mittelmaß mehr leisten. Und meine große Sorge bleibt, die Tobi in den letzten Sendungen angesprochen hat, das kann, wenn wir uns mit Mittelmaß zufrieden geben, intern wohlgemerkt, kann das auch ganz schnell nochmal 5-6 Plätze runterrutschen. Und wenn du 5-6 Plätze runterrutscht und dann kommst du in Negativstrudel rein, dann kannst du am Ende in der Relegation gegen irgendwas spielen und dann siehst du ganz schwach aus. Aber die Relegation heißt ja nicht erste Bundesliga, sondern dritte Liga.
Also nochmal, ich bleibe aber dabei, es ist viel, viel schlimmer, dass wir uns intern noch gar nicht committed haben, was wir gerade wollen. Und damit kannst du, also egal ob Geld oder nicht Geld, egal was auch immer, du überzeugst hier niemanden, also außer vielleicht, na klar, Spieler aus vermeintlich schwächeren Ligen, die hier nochmal ein bisschen mehr Geld verdienen oder aber sich hier eine bessere Bühne erhoffen. Alles in Ordnung, die kriegst du. Aber wenn du dich intern und das heißt es ja im Moment, noch nicht committed hast, was für ein Jahr soll das werden? Also, wie gesagt, ich will gar nicht anfangen von Geld, Spielern, Trainern. Du hast gar nichts. Du hast noch weniger als das. Also selbst wenn du dich hinstellen würdest und sagen würdest, es wird eine Übergangssaison, wir wollen wieder ins Mittelfeld, das wäre ja schon mal was. Aber selbst das tun wir nicht. Wir tun gar nichts. Wir halten den Mund, Olaf. Das ist doch eine Katastrophe.
Bist du sicher, dass man das intern noch nicht gemacht hat?
Also ich bin mir da ziemlich sicher, weil so heißt es zumindest auch. Also das
ja, also die Zeichen interpretiere ich ein bisschen anders. Also man hat mit Ralf Becker jetzt auch endlich einen Sportdirektor und da hieß es ja auch schon, ja, der fängt zwar erst am 1.6. an, aber der arbeitet schon kräftig mit. Also ich glaube schon, dass man da eine Menge weiß, nur wir wissen es halt noch nicht. Also wir im Sinne von wir Außenstehenden. Na, ich könnte mich sogar zu der kühnen These... Also, ja, gut,
das daran richtig, festzumachen, weißt du?
Ich könnte mich, ja, du hast ja auch alle recht, ihr habt ja auch alle recht, Trainer muss bald kommen, aber wie ist es denn, wenn der Trainer auch schon feststeht, aber noch nicht bekannt gegeben kann, werden kann, weil er zum Beispiel noch Relegation spielt?
Du willst Pitzner?
Ich will keinen aus Braunschweig.
Ja, genau. Okay.
Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir haben doch ein ganz ernsteres Problem. Trainer, das haben wir diskutiert. Aber Leute, jetzt mal Flachs weg. Schaut euch diesen Kader noch mal ganz in Ruhe an, was jetzt feststeht. Darüber reden wir. Ich glaube, die großen Einschläge kommen doch erst noch. Die großen Einschläge kommen doch noch. Ein Leopold. Ein Trisoldi, die werden sich doch nicht heute für Hannover 96 committen. Die werden sich das angucken, was passiert hier, was sind hier meine Perspektiven, und wenn dann ansatzweise vernünftiges Angebot kommt, sind die weg. So, und wenn diese Stützen auch noch wegspringen, Alex hat ja vorhin von seiner Achse gesprochen, und er hat ja recht damit, dann haben wir hier noch ganz andere Probleme.
Und ein Stürmer mit 7 Toren ist keine Stütze.
Entschuldigung?
Kann man sagen, mit 7 Toren ist keine Stütze.
Ich glaube auch, der ist sicher weg und das wäre auch okay. Da kannst
ja,
du noch
ich
Geld
will auch kein
noch ein Jahr
Profit sein,
noch ein Jahr
aber es wird
7 Tore
besser
geht nicht.
Aktuell.
Noch es ein Jahr 7 Tore besser. Reicht nicht. Also der muss jetzt auch verkauft werden. Das war ein ganz klares Credo, so traurig das ist. Der muss verkauft aber
für
werden.
Für was willst du den denn verkaufen? Was soll denn dabei rumkommen? Du kannst ihn doch nicht eintauschen gegen Geld, um dafür den 15-Tore-Stürmer zu kaufen. Das funktioniert
doch
auch nicht.
Das werden wir doch sehen.
Also für Nicolas Trisoldi wird 5 Millionen Euro Transferablöse gehandelt.
Eher plus, eher 5 plus. Ich würde eher in Richtung 6 tendieren, aber ja. Mindestens 5, lass uns mindestens 5 sagen, die bringt er. So, und Kellmann ist schon mal ablösefrei. Wenn es mit El Khashoggi klappen sollte, wäre der auch ablösefrei. Ich meine nur, also da gibt es schon Mittel und Wege, mehr als wir mit
Jesse. Wer von den beiden soll jetzt 15 Tore schießen?
Das werden wir sehen.
Sie wetten. Sie wären schon beide zusammen besser, wenn sie jeder 8 schießen, weil dann haben sie mehr Tore geschossen als unser jetziger Sturm in der letzten Saison.
Das stimmt.
Also, wir kommen von ganz
unten. Und Niesen aber auch, ne? Also in der letzten Saison. Also wenn wir danach
herzlichen Dank. Wenn die beiden jeweils 8 schießen, haben sie deutlich mehr Tore als unser gesamter Sturm in dieser Saison.
Ja, aber Vogelsammer und Niesen hatten beide 7 und 8 Tore geschossen in der letzten Saison. Also jetzt nicht die, die jetzt vorbei ist, sondern die davor logischerweise. Und was haben sie gezeigt? Ey, wir brauchen keine Wetten. Tobi hat gerade das Wort Wetten gesagt, da geht mir der Nacken hoch. Wir brauchen
André,
sichere Qualität
nicht realistisch, und die Kosten. Nicht realistisch. Und dieses Geld werden wir nicht investieren, davon gehen wir aus.
Bin ich
davon,
bei dir.
Das werden wir nicht, also wir werden kein Davy Selke oder ein Robert Glatzel in Hannover sehen. Also
dann werden wir aber auch nicht aufsteigen.
Nicht, das behauptest du. Also wir können da Wetten machen. Nochmal, also Martin Kaas war jetzt auch nicht der überbekannte Torjäger, hat trotzdem in Magdeburg super Leistung gezeigt. Also das.
Telalovic in Ulm.
Also ich meine, da gibt es Beispiele, wo das funktionieren kann. Es sind Wetten. Unser Problem ist, wir werden nichts anderes mehr tun können als Wetten. So, ob das jetzt gut oder schlecht ist und wohin es kommt. Ich bleibe aber dabei, wir haben noch nicht mal den Einsatz in der Hand. Wir können keine Wette platzieren ohne einen Einsatz. Und das ist für mich das größte Problem. Wir werden mit ganz viel Spannung jetzt auf die nächsten Wochen gucken, was da so kommt, was da so geht. Und wir werden dann auch sicherlich zwischendrin uns nochmal mit euch auseinandersetzen, wollte ich gerade sagen. Also werden nochmal zu hören sein. Am Ende können wir sagen, die Saison war mehr als enttäuschend. Es sind viele dahin in sich nicht aufgegangen. Vielleicht war es sogar eine der enttäuschenden Saisons seit dem Wiederabstieg, möchte ich beinahe sagen, weil so viel in die Brüche gegangen ist. Wie vorher im Zweifel nicht. Kader wird immer schwächer, hoffen wir, dass jetzt so ein kleiner Turnaround kommt. Ob das dann gelingt, werden wir sehen. Am Ende ist doch aber eins klar, wir gehen trotzdem hin. 96 muss keine Ticketpreise senken, dürfen sich damit rühmen, dass sie die Ticketpreise stabil halten, nachdem sie im letzten Jahr einen richtig ordentlichen Schluck genommen haben, besonders im Norden. Ich finde es eine Katastrophe und trotzdem gehen wir wieder hin. Und trotzdem wird Max jedes Spiel hingehen, trotzdem wird Nils jedes Spiel hingehen, trotzdem wird
ich. Ich habe gestern meine Dauerkarte gewandelt. Ich bin voll
und handlungsfähig. Also siehst du. Also egal, was 96 macht, wir sind so doof und machen es mit. Macht's aber auch irgendwie ein bisschen aus und ohne das wären wir alle gar nicht mehr zusammen. Also, vielen Dank für diese Runde. Es war lang. Wollen wir es nicht noch länger werden lassen. Es gibt trotzdem noch einen Hinweis, dass die Rote Kurve hat eine Umfrage gerade an die 96-Fans gestartet, genau zu dieser Konstellation, nämlich der Ticketpreise. Schaut doch mal auf der Seite, auf den Social-Media-Kanälen der Roten Kurve vorbei. Nehmt euch kurz die Zeit und macht da mit. Und sonst würde ich sagen, genießen wir die fußballfreie Zeit, genießen wir die Sommerpause. Ich befürchte, im Sommer wird es nicht besser. Aber es bleibt dabei, denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.